Hallo und einen wunderschönen guten Tag, liebe Unterstützer und Unterstützerinnen bei Hooked on Topic Nummer 124. Wieder mit dabei, ich, Robin, und viel aufregender, er, Thomas.
Du sagst jetzt ich und du.
Ich und du, ihr seid auch mit dabei. Nein, ihr habt es bereits gehört. Das war die wundersame, liebvolle, liebsame Stimme von Thomas Kolk.
Hallo, freut mich, dass wir wieder ein Thema fortsetzen, das wir schon öfter hatten und das wir bald nicht mehr fortsetzen können.
Nicht mehr fortsetzen können, denn ich kann bereits offen gestehen, dass ich schon ein bisschen gestruggelt habe bei dem heutigen Thema, denn wir reden über die Spiele des Jahres, unsere Spiele des Jahres, des Jahres 1997. Und 1997 ist eigentlich ein Jahr, wo, wenn du das mal in einen Internetbrowser deiner Wahl eingibst, direkt 35 Artikel, die ausgespuckt werden, dazu, dass es das beste, krasseste, dollste Spielejahr aller Zeiten war.
War das 1998?
Da gibt's direkt kontroverse Meinungen zu. Aber tatsächlich habe ich da nicht so viel selbst von gemerkt. Und das finde ich halt deshalb interessant, weil natürlich, je weiter wir in die Vergangenheit gehen, desto weniger vollumfassend habe ich halt natürlich Spiele gespielt. Zu diesem Zeitpunkt, 1997, war ich 6 Jahre alt. Aber viele dieser Spiele hat man ja auch später nachgeholt. Ne? Mhm. Also wenn wir dann auch über 1998 und 99 geredet haben, wenn dann so ein Half-Life rauskam, das habe ich auch nicht gespielt, als es rauskam, aber das habe ich halt später nachgeholt. Ja. Ausgerechnet 97 war es dann aber tatsächlich so, einige davon habe ich damals gespielt. Und die ich damals nicht gespielt habe, die habe ich dann auch wahrscheinlich nicht mehr nachgeholt. Also das ist hier das Besondere, dass ich weniger Spiele davon wirklich nachgeholt habe. Deswegen habe ich hier einige Nostalgie-Picks drin, einige Picks, wo ich wirklich nur in einer vagen Erinnerung drüber reden kann. Und ich glaube, wenn ich mal nachzähle, ja, nur 2 Spiele, die ich dann später tatsächlich mal nachgeholt habe.
Ja, bei mir, also ich bin schon auf 10 Spiele gekommen. Ich hätte auch theoretisch noch mehr nehmen können, aber bei mir wird es auch sehr knapp, weil auch diverse Spiele dabei sind, die ich einfach nicht viel gespielt habe, die als Klassiker gelten, die aber bei mir auch so, die ich verpasst habe und dann auch nie so wirklich nachgeholt habe. Und wir sind halt auch in einer Zeit, wo das nicht mehr ganz so problemlos geht bei manchen dieser Spiele, entweder weil sie nicht so einfach zur Verfügung stehen oder weil sie einfach damals großartig waren und heute ein bisschen was von der Faszination verloren haben, wenn du nicht mit Nostalgie rangehst.
Exakt, ja, exakt. Bei mir sind es 8 Spiele, die ich auf meiner Liste habe. Das heißt, wir werden so mal vorgehen, würde ich vorschlagen, dass du, Tom, deine Plätze 10 und 9 am Anfang nennst und wir ein bisschen darüber sprechen. Und dann ich mit meinem Platz 8 daherkomme, dann du mit deinem Platz 8 und so weiter und so fort.
Genau, meine ersten 2 Spiele sind auch so ein bisschen Sachen, wo ich ein bisschen hin und her getauscht habe, weil ich mir nicht so ganz sicher war. Das erste ist ein Rennspiel, nämlich Need for Speed 2. Mhm. Also auch mein erstes Need for Speed. Ich bin der Meinung, ich habe nie die Originalversion gespielt. Ich kann mich falsch erinnern. Ich bin der Meinung, ich habe nur die Special Edition gespielt von Need for Speed 2.
Was bedeutet das?
Die kam erst später raus. Aha. Ich glaube tatsächlich, die war erst 1998 dann. Das ist einfach eine erweiterte, verbesserte Version von Need for Speed 2. Need for Speed 2 ist eins dieser Spiele, wenn du das heute spielst, ist es nicht mehr so gut, würde ich behaupten. Ich habe es ja auch schon mal in einem Stream gespielt, in einem Retro-PC-Stream. Und es macht schon noch Spaß, aber es ist halt super simpel aus heutiger Sicht. Es ist auch halt ein etwas arcadigerer Racer. Was an dem Spiel aber immer noch hervorragend ist, finde ich, ist das Ganze drumherum, die Menüs, die Menümusik und die ganze Präsentation dieses Spiels ist total cool. Auch total 90er, aber total cool. Und es hat diese Schaufenster-Sachen im Hauptmenü, dass du dir für die einzelnen Fahrzeuge wirklich Sachen vorlesen lassen kannst. Ja, und dann kommt da so ein deutscher Sprecher, der dir zu cooler Musik etwas über den Lotus so und so oder den McLaren erzählt von damals. Ich kenne mich mit Autos nicht so aus, deswegen kann ich die alle nicht benennen.
Also McLaren und Lotus sind schon mal Automarken. Da hast du schon mal ins Schwarze getroffen.
Welche Art von Auto, das kann ich nicht mehr sagen. Ich weiß aber noch, dass ich total fasziniert war als Kind vom Ford Prototype, der da drin war, weil das war so ein total futuristisch aussehendes Auto. So ein weißer, so ein bisschen kantiger Wagen, den es halt, ne, so ein Prototypwagen gab es, glaube ich, nie so richtig oder wenn dann irgendwie nur 4 Stück oder so. Aber fand ich, sah super cool aus. Und du hattest ja auch Cockpit-Ansichten in dem Spiel, halt, was halt 2D-Bilder waren. Also das war ja noch nicht 3D-dimensional. Ja. Und es hat auch in bestimmten Grafikmodi einfach nicht funktioniert. Ich glaube, im Voodoo 3DFX-Modus konntest du dir die nicht einblenden lassen. wegen, ich glaube, Texturfilterproblem oder so. Und weiß aber noch, dass ich super viel Zeit damit verbracht habe und dass ich das mit Lenkrad gespielt habe, das Spiel. Und dass es Cheats hatte, wo du, glaube ich, einen Dinosaurier fahren konntest.
Oh.
Es gab ganz komische Cheats in dem Spiel.
Mich erinnert, also ich habe da sowas, das hat gar nicht gespielt. Ich glaube, meine erste Erfahrung damit war wirklich mit so einem eigenen Spielgerät, wo man das gekauft hat und da war so ein Lenkrad bei und an diesem Lenkrad war ein Bildschirm dran. Und da war dann ein Spiel quasi drauf. Und das hat man dann gespielt. Okay. Und das war auch aus dieser Ego-Perspektive. Also es ist so das Gleiche.
Auch mit Lenkrädern, das ist ja krass.
Ja, also das ist halt, war halt einfach ein Spielzeug quasi.
Ja, ja, wie diese LCD-Spiele.
Ja, genau. Aber halt ein bisschen größer, weil du so ein billiges Plastik-Ding-Lenkrad-Ding dabei hattest. Aber
der Bildschirm war doch garantiert auch nur so ein Ding, wo quasi so fünf Phasen von einem Auto links,
wahrscheinlich.
Mitte, rechts oder so.
In meiner Wahrnehmung war das halt literally Gran Turismo 6 oder Gran Turismo 7, aber du wirst da wahrscheinlich recht mit haben. Ja, aber
so Game & Watch.
Aber trotzdem dieses Ding aus der Ego-Perspektive, aus der Cockpit-Perspektive, da waren diese Spiele ja alle noch sehr simpel und ja auch dieses Fahrzeugverhalten war jetzt nicht unbedingt vergleichbar mit modernen Simulationen.
Das ist sehr lustig, wenn du das heute spielst. Aber es macht immer noch Spaß so, also aus einer reinen Neugierde-Perspektive. Es gibt halt wenig zu meistern in dem Spiel.
Ja, ja.
Aber es ist cool, es hat mir Spaß gemacht.
Okay.
Und ist so ein richtiges Nostalgie-Ding, gerade wenn ich die Musik höre. Mein nächstes Spiel ist etwas, das ich mal neu reingenommen habe, weil das wurde re-released im letzten Jahr und das habe ich auch mal im Stream gespielt und ich dachte mir, hey, das hätte ich geliebt als Kind. Mhm. Und das ist Monster Rancher für die PlayStation 1. Und das wurde re-released mit Monster Rancher 1 und 2 DX, heißt es, glaube ich. Auf der Switch könnt ihr euch das holen. Und wir hatten da im Stream auch super viel Spaß mit, weil es ist im Wesentlichen wie so ein Tamagotchi, das du hast, dass du so Monster züchten kannst, die dann verschiedene Statuswerte haben. Dann kannst du die trainieren, musst die halt wirklich Tamagotchi-mäßig pflegen und dann in Arena-Kämpfe schicken gegen andere Monster. Und dann können die sich auch noch entwickeln und so ein Kram. Und das ist ein super cooles Konzept. Das ist ja so Pokémon, bevor Pokémon bei uns gewesen wäre. Also das Spiel gab es ja bei uns auch nicht, aber Pokémon kam ja auch erst 99 zu uns. Und
aber dann nochmal sehr, es wirkte, ich war überrascht davon, was das für ein Spiel war, als ich das in dem Livestream gesehen hatte, weil das ist ja sehr menübasiert gewesen.
Ziemlich viel
Menüs, du bist hauptsächlich in Menüs.
Aber währenddessen siehst du halt dein Viech auf so einer Farm stehen und so, oder einer Ranch.
Deswegen, Davon ist im Anime meiner Erinnerung nach nicht viel übrig geblieben.
Nee, finde ich auch nicht. Den Anime habe ich auch so im Kopf, da kenne ich halt dieses Auge, wovon du dann eine Version relativ schnell bekommst in dem Videospiel. Aber, oder diesen Mochi oder wie der hieß, dieser kleine pinke Schickrüttenartige, ich glaube, es ist so ein japanisches Mythologiewesen. Und da, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging plottechnisch. Ich glaube, der Held hieß, glaube ich, Genki.
Auch in Deutschland?
Ist auf Abenteuer, den Ja, Genki.
Aha.
Ich bin der Meinung, er ist
Genki. Schau das mal nach.
Zumindest ist da was bei mir im Kopf. Und das Theme, das war hervorragend.
Das genau, ich habe das Theme gerade nicht mehr im Kopf, aber ich habe es mir erst vor einigen Monaten nochmal angehört und das war sehr, sehr, sehr nostalgisch.
Ja, ich versuche gerade drauf zu kommen, aber alles, was ich
in meinem Kopf gerade. Hier in der Monster Rancher Welt.
Mein Kopf geht gerade die ganze Zeit zum einem der Detektiv Conan Intros.
Ja, das ist also, die Sache ist, Monster Rancher selbst habe ich halt wirklich nie aktiv geguckt. Doch schon, aber halt so, es war halt in diesem Anime-Block auf RTL 2. Ja. Deswegen lief das, aber es war nie das, worauf ich mich gefreut habe, dediziert, weißt du? Ja, Genki Sakura heißt der Hauptcharakter.
Genki Sakura, okay. Ja. Ging mir aber auch so. Also ich habe Monster Rancher geguckt, aber ich habe jetzt nicht in Erinnerung, dass ich das allzu toll fand, ehrlich gesagt.
Ich mag hier die Auflistung der Hauptcharaktere, wo durchaus viele aufgelistet sind auf der Wikipedia-Seite. Und der zweite Charakter ist Holly. Und der erste Satz zu Holly ist, Holly ist 14 Jahre alt und die einzige weibliche Hauptfigur. So, ja, das checkt out. Das ergibt Sinn. Mochi gibt's auch. Tom, du hast alles einfach gut im Kopf.
Ist ja wirklich Mochi?
Mochi ist ein kleines Gürteltier-Baby. Also nicht ganz Schildkröte, sondern Gürteltier, aber close enough.
Es ist halt so weird, wir haben das Spiel bekommen, wir haben Monster Farm 2 bekommen in Europa, aber erst im Jahr 2000 als Monster Rancher, weil Monster Farm heißen die im Original.
Die haben sogar,
es gibt ja voll viele davon.
Weil Farm würde so viel mehr Sinn ergeben in Deutschland als Rancher. Ranch ist was anderes, also das Wort Ranch existiert hierzulande eigentlich nicht zur Beschreibung einer Farm, aber Farm ergibt sofort Sinn. Ja. Also in Japan heißt es Monster Farm. Monster Farm, dann haben sie es sicherlich einfach in den USA in Monster Rancher verändert und dann wurde es so einfach auch nach Europa übernommen.
Das gab es auch erst in den USA, bevor es bei
uns. Ja, das ergibt sehr, sehr viel Sinn. Leider, also da habe ich wirklich nur die Erfahrung aus deinen Streams, aber das ist doch wunderbar, weil falls ihr jetzt gerade sagt, diese beiden Spiele, Need for Speed 2 und Monster Rancher, habe ich selbst nie erlebt, dann habt ihr direkt entsprechende Hooked Livestreams, in die ihr da reingucken könnt.
Könnt ihr euch beide angucken.
Das ist doch hervorragend.
So, und dann sind wir jetzt quasi in einer Top 8 und da kannst du ja dann mal.
Genau, da würde ich dann mal reingrätschen mit meinem Platz 8 und das ist dann halt etwas wirklich, das habe ich halt gespielt und da habe ich noch Erinnerungen dran. Und deswegen ist das jetzt in meiner Liste, auch wenn es nicht sehr weit oben gelandet ist, das zeigt dann schon, dass das eher so im Hintergrund passiert ist, aber auf einer audiovisuellen Ebene hat mich damals Oddworld Apes Odyssey sehr nicht begeistert, eher, also erschüttert ist vielleicht das akkuratere Wort, weil das habe ich wirklich damals, ich kann nicht sagen, ob es 97 war, aber zumindest als ich jünger war, gespielt. Und das sah halt aus wie kein anderes Spiel, was ich davor gesehen hatte. Danach würde ich sagen, kommt am ehesten sowas wie Heart of Darkness daran, weil das so ein bisschen ein ähnlicher Vibe ist, auch wenn es technisch auch dann wieder anders Genre. Ist. Genau, dieses langsame Cinematic-Platformer-Trial-and-Error-Ding. Das Spiel habe ich, glaube ich, nie so richtig verstanden. Ich weiß, dass ich viel Spaß mit dem Knöpfchen gedrückt hatte und dann rülpst er im Hauptmenü. Das war cool. Und ansonsten ist es ja, wie gesagt, ein Puzzle-Plattformer, wo du so viel durch die Gegend springst, wie du Schalter betätigst, um deine Escort-Viecher eben durchs Level zu bringen.
Genau.
Und die können halt sehr einfach sterben, weil das ist auch okay, du musst sie nicht alle da durchbringen, du willst so viele wie möglich. Das heißt, die sterben dann sehr, sehr schnell. Und ich erinnere mich, wie es ein durchaus traumatisierendes Spielerlebnis war, weil du halt einerseits diese Präsentation hast, die ein bisschen fucked up ist und weird ist und einfach nichts einzuordnen ist, gerade als Kind. Da hatte ich sehr wenige Vergleiche, auf die ich da gehen kann und das war einfach alles ein bisschen beängstigend und unwirklich und komisch. Schon der Geschichte habe ich natürlich gar nichts verstanden, weil die komplett über, über meinen Kopf hinaus flog. Und dann hast du eben dieses Spielmechanische, was sehr Trial-and-Error-lastig ist, was dich sehr schnell bestraft und auch nicht umgehend auf deine Commands reagiert. Und das alles zusammen war dann eher so, also es hat mich sehr interessiert, aber ich konnte da nicht lange Zeit mit verbringen. Das will ich irgendwie schon auszeichnen, weil was für ein mutiges Spiel, um sowas 1997 rauszubringen.
Also ich glaube, damals war es gar nicht so mutig, weil viel in den 90ern so auch so ein bisschen hässlich war. Auch wenn ich an so Sachen wie die Rugrats denke oder Ren and Stimpy und so. Ich weiß jetzt nicht, ob die vielleicht schon aus den 80ern sind, aber ich bin der Meinung, es sind 90er-Franchises.
Ich verbinde es auch zumindest mit 90ern, ja.
Bei mir ist Oddworld Apes Odyssey auch in der Liste auf Platz 7. Und ist ein Spiel, das ich, also wo ich sowohl das Original als auch das Remake durchgespielt habe. Und das für mich auch nach wie vor die Spitze dieser Reihe darstellt von allem, was ich bisher gespielt habe. Weil Apes Exodus habe ich nur mal so ein bisschen gespielt. Der Nachfolger ist halt more of the same so ziemlich. Und dann sowas wie Stranger's Wrath haben wir ja zusammen bei Time to 3 durchgespielt. Das finde ich zwar cool, aber nicht annähernd so interessant für mich persönlich wie Apes Odyssey. Und jetzt zum Beispiel Soulstorm habe ich auch nicht noch mal angefasst, was ja quasi erst ein Remake von Exodus werden sollte und dann aber doch ein bisschen mehr wurde.
Das ist ein Sequel einfach. Das ist quasi der dritte Teil, für wenn man manche Odyssey so ein bisschen ausklammert.
Ja, und soll ja auch nur okay sein.
Ja, da also selbst die Oddworld-Fans waren da nicht begeistert von. Und es hat sich da wohl ein bisschen in klein verloren mit diversen anderen Features.
Apes Odyssey fand ich damals auch gruselig. Es ist einfach gruselig gewesen, weil du sagst ja, man wird schnell bestraft und man wird auch brutal bestraft, weil du wirst ja in Fallen reingeschmissen, die dich zerstören. Und das ganze Setup des Spiels ist ja, dass die Mudokons, die Rasse, der du angehörst, dass die zu Futter verarbeitet werden von irgendwelchen nach Anzugträgern aussehenden bürokratischen Alienviecher.
Habe ich das falsch gehört, dass irgendeiner so einen Mantel hat mit einem hohen Kragen?
Nee, die sind generell so designt. Die sind so designt, dass sie so nach oben türmen und oben breiter werden.
Ja.
Und dann halt schon, also Vampirmantel ist gar nicht verkehrt. Da stellt man sich, glaube ich, schon das Richtige vor. Und dann halt so einen Alien-Kopf haben. Aber die haben ja Zigarren im Mund.
Ja, genau.
Die sollen halt so, CEOs darstellen. Und da versuchst du ja deine eigenen Leute zu retten. Und es gibt ja auch gute und schlechte Enden und sowas. Ich glaube, ich hatte nie das Beste, wo du Ich weiß nicht, ob du wirklich alle retten musst, aber du musst auf jeden Fall viele retten.
Wahrscheinlich. Das klingt so etwas, was man damals noch machen musste.
Und es ist ziemlich schwer, ziemlich anspruchsvoll, aber immer noch sehr gut spielbar, finde ich. Es ist halt, ne, verzögert ist schon das richtige Wort, hattest du ja gerade auch schon gesagt, weil halt Cinematic-Plattformer irgendwie immer so waren.
Dass ja, seit halt Prince of Persia, ne, wo du dann so eine Grid hattest, wo du dann fast schon wie so eine Schachfigur das langgeführt hast und daran erinnert es
ja
auch.
Ja, und du musst die Eingaben gefühlt so 1-2 Sekunden vorher eingeben, bevor sie durchgeführt werden, weil die Animation-Priority so hoch ist.
Ja.
Ich glaube, das ist tatsächlich in der modernen Version ein bisschen besser oder fühlt sich ein bisschen besser an, bin ich mir auch nicht 100% sicher. Aber ich fand das super cool.
Ja.
Get Freaky, das Musikvideo ist bei mir auch immer verbunden damit, weil das, weil da Ape drin vorkommt, aus Gründen.
Da habe ich tatsächlich nicht so. Das ist das mit dem gelben Viech, oder?
Nee, oder was ist nee. Du denkst an Mr. Oizo, beziehungsweise so. Mr. Oizo heißt der Interpret, aber der hieß Flat Eric. Das gelbe Viech.
Okay,
der Regisseur davon macht jetzt so einen neuen Film, der sah ziemlich interessant aus. Das ist so ein Power Rangers artiges Ding. Soll auch
ein sich wohl
nicht so ernst nehmen. Nee, ein Realfilm.
Da
bin ich sehr gespannt
drauf. Das ist lustig, ja.
Oh, wir kriegen gerade Besuch. Wir machen mal eine kurze Pause.
Aber perfekt, denn das war Platz Nummer 8 von mir. Wir sind wieder da und zwar mit Toms Platz Nummer 8.
Genau, das ist auch ein Spiel, das ich erst nachgeholt habe, und zwar dank Leo, weil wir im Random Encounter, Rest in Peace, damals.
Ist es offiziell verstorben?
Naja, offiziell.
Können wir das?
Ist es inoffiziell?
Es ist so ein irgendwo in den Alpen abgestürzt, die Leiche wurde nie gefunden, Situation, und wir haben jetzt abgeschlossen, ohne eine Leiche
zu finden. Irgendwann gibt es bestimmt mal wieder einen Random Encounter, aber es ist momentan nicht geplant. Es liegt mehr an mir als an Leo, muss ich dazu sagen.
Tom, the random encounter didn't die, it was murdered. So, mein neues Video-Essay demnächst.
Oh Gott. Und da war es nämlich so, dass wir uns ja gegenseitig Hausaufgaben gegeben haben für eine Zeit lang. Mhm. Also Spiele, die wir nachgeholt haben, die uns der jeweils andere aufgegeben hat. Und er hat mir mal Blade Runner aufgegeben, was ein Spiel ist, was inzwischen kriegst du das wieder.
Mhm.
Und ich glaube, es ist ja auch immer noch ein also
das ist so eine halb, Arbeit.
So ein Remake oder so ein Remaster.
Ich glaube, es ist ein Remaster am ehesten. Enhanced Edition heißt
Enhanced
es.
Enhanced Edition, genau. Aber kriegt man das Original gerade? Das weiß ich
nicht. Ich glaube, das ist bei GOG. Ich meine mich zu erinnern, das ist bei GOG. Ich erkläre nur mal ein bisschen, was das ist. Ich gucke mir das mal nach.
Blade Runner ist tatsächlich das Spiel zum Film sozusagen. Kam halt erst deutlich nach dem Film raus, halt 1997. Und ist auch unabhängig vom Film. Also man spielt jetzt nicht Harrison Ford oder sowas. Mhm. Aber es ist eine Blade Runner-Geschichte. Und was die so besonders macht, das ist ein Point-and-Click-Adventure, soll ich erstmal dazu sagen, ziemlich klassisches, nur halt ein ernstes mit dieser Detective-Story in diesem Cyberpunk-Setting und mit tatsächlich sich spaltenden Story-Faden. Und das ist super cool, weil das wirklich sehr konsequent umgesetzt ist in dem Spiel. Mhm. Und dann hast du halt das Setting und die Atmosphäre und alles von Blade Runner. Es ist ein Spiel, wo ich schon sagen würde, da hat man am meisten Spaß mit, wenn man eine Lösung offen hat. Gerade auch, weil man dann viel mehr wertschätzen kann, wie sich die Wege spalten und sowas. Mhm. Aber auch, weil, also ich habe mich einfach manchmal verloren in dem Spiel und möchte aber, also es ist, finde ich heute immer noch sehr spielenswert. Ist jetzt nicht eins meiner absoluten Lieblingsadventures, aber es ist immer noch sehr spielenswert.
Okay. Das ist übrigens, ich habe nachgeguckt, es gibt es auf GOG zu kaufen für 9,19 €. Und es ist so, dass dieses Remaster nochmal verschoben wurde. Und das finde ich, das ist eine ganz schöne Info, weil halt Blade Runner durch diese absurde Größe, die es als Point-and-Click-Adventure hatte, auch nachdem Point-and-Click-Adventure eigentlich bereits kein großer Mainstream-Garant mehr waren, hat es ganz viele kleine Tricks gehabt, um wirklich zum Laufen gebracht zu werden. Da gab es, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Channel, auf irgendeinem YouTube-Channel gab es da mal auch so ein Postmortem, so ein sehr ausführliches, wo die ein bisschen drüber geredet haben, die Entwickler. Das war nicht irgendein Videospiel-Ding, sondern das war War Stories heißt die Reihe. Das ist irgendein Nachrichtenmagazin, glaube ich, was das gemacht hat. Oder Variety oder sowas. Müsste man da, googelt mal YouTube mal nach War Stories Blade Runner. Und das wurde halt verschoben, weil ein Beispiel, dieses Spiel so komisch gemacht wurde, ist, das Spiel hat nicht ein Charaktermodell, wo dann dieses Modell animiert wurde, sondern jede einzelne Animation ist quasi ein eigenes Charaktermodell, wo dann nur die Teile von dem Charaktermodell gebaut wurden, die für diese spezifische Animation gebraucht wurden. Das heißt, wenn du das Spiel neu baust und remakes oder remasters und sowas und vielleicht ein bisschen was verändern willst, dann kannst du diese etablierten Sachen fast gar nicht nutzen, weil die nur in diesen einen exakten Situationen genutzt werden können und dann auch noch dadurch, dass es ja auf CDs herausgebracht wurde, übelst durch verkleinert wurde, komprimiert wurde, damit, nee, nicht komprimiert, vielen Dank, komprimiert wurde. Das heißt, es ist sehr schwierig, an diese Originaldateien zu bekommen und dann auch mit den Originaldateien irgendwas zu machen.
Ich habe auch im Kopf, dass Quelldateien und sowas einfach nicht richtig vorhanden sind und dass das extrem schwer sei, dieses Spiel zu remastern in irgendeiner Form.
Exakt.
Und es hat auch so Sachen, woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass es Rätsel gibt, die zeitkritisch sind, wenn du die dann auf modernen Prozessoren gespielt hast. Zumindest mit der alten Version. Ich habe ja damals wirklich noch eine alte Version gespielt, noch nicht eine, die auf GOG draußen war. Dass du deinen PC verlangsamen musstest. Mit entweder extra Programm oder, was ich gemacht habe, einen Renderprozess angeschmissen in Premiere. Und dann war mein PC langsam genug,
so damit
ich genug Zeit
hatte
in dem Spiel.
Das ist so ein toller Trick.
Und das ist halt ein bisschen tricky, aber es ist halt für Westwood, die das entwickelt haben, was total Eigenes gewesen. Ne? Bei Westwood denkt man an Command & Conquer und nicht an Blade Runner.
Hast du das mit den Endings bereits erwähnt?
Ja, das meine ich mit den Storypfaden und so. Das ist wirklich konsequent auch gemacht.
Das ist für mich, also da war ich immer ein bisschen hin und her gerissen, als ich das doch gehört habe, weil ich denke mir, ich habe, glaube ich, wenig Interesse daran, Point-and-Click-Adventure zweimal zu spielen. Das heißt, dass dann das Ende ein anderes ist mit einem anderen Killer oder Replikanten am Ende, ist dann, glaube ich, für mich relativ irrelevant. Aber das Spiel ist ja so beliebt, dass es ja scheinbar keinen negativen Effekt auf die Storytelling zu haben schien.
Das ist ein bisschen wie bei Telltale, finde ich. Die Illusion ist vielleicht manchmal wichtiger als
absolut.
Oder die Diskussion auch, die da draus entsteht, als wenn ich das jetzt selber zweimal spielen würde. Aber ich spiele durchaus auch, also gerade die Monkey Islands oder so, das habe ich ja, die spiele ich ja durchaus auch mehrfach durch. Einfach, weil es Spaß macht.
Ja.
Und manchmal ist es auch befriedigend, schon zu wissen, wo es lang geht.
Ja, weil dann werden diese Spiele halt auch ziemlich, ziemlich kurz und schnell wegspielbar.
So, dann mein Platz 7 war ja dann Oddworld.
Genau, das war dein Platz 8, das heißt, wir kommen zu meinem Platz 7.
Genau.
Und mein Platz 7 ist, habe ich hier als eines der beiden Spiele, die ich dann deutlich später, und zwar wirklich erst vor ein paar Monaten nochmal nachgeholt habe. Noch nicht in der Ausführlichkeit, in der ich es gerne hätte, weil ich nämlich mit dem ersten Teil so lange beschäftigt war. Aber ich habe bereits gesehen, dass mir Quake 2 auch sehr gut gefällt. Hier ist nämlich Quake 2. War ich damals natürlich viel zu jung für, um irgendwie auch nur zu bemerken, dass es existiert, ehrlich gesagt. Quake existierte in meiner Wahrnehmung überhaupt gar nicht tatsächlich, mein ganzes Spielerleben lang. Ich habe davon nie irgendwas gespielt.
Bei mir erst als Quake 3 Arena.
Das ist dann der Multiplayer-Exklusive, ne? Genau, ich meine mich zu erinnern, dass das kein
gar keinen Singleplayer?
Genau, Quake 3 ist ja auch in diesem Remaster-Paket mit drin, glaube ich. Und ich meine mich zu erinnern, dass das keinerlei Kampagne hatte.
Das kann gut sein. Ich kenne es auch nur als Arena-Shooter.
Aber auch bei Quake 2 ist die Kampagne schon eine ganz interessante Geschichte, weil es halt eigentlich kein offizielles Sequel ist. Also laut eigener Aussage ist Quake 2 einfach nur Quake 2, weil es sich halt spielerisch ähnlich anfühlt. Es hat inhaltlich keine Connections zu Quake 1. Quake 2 ist halt ein Sci-Fi-Spiel, wo du durch Sci-Fi-Welten reist, während Quake 1 deutlich mehr so dieses Gothic-Horror-Ding nachzeichnet und du ja auch mit Nahkampfwaffen und Äxten und sowas umherrennst.
Das, was danach war, Quake 4 und so, ist ja auch eher in die Sci-Fi-Richtung.
Genau, das habe ich auch fühlt. Also ich war dann überrascht, dass Quake 1 nicht mehr. Ja. Also es fühlt sich irgendwie auch ein bisschen wie Sci-Fi an, weil du kämpfst halt einfach als so ein Soldat gegen Dämonen und das verbinde ich automatisch mit Sci-Fi. Aber wenn du reingehst, dann fällt dir eigentlich auf, nee, eigentlich habe ich mehr eine Ritterrüstung an als eine Space Marine-Rüstung. Quake 2 ging dann halt in diesen Sci-Fi-Bereich, aber ich habe da sehr schnell gemerkt, dass es mir auf einer sehr ähnlichen Ebene halt Spaß macht, wie Quake 1. Quake 1 habe ich halt wirklich richtig viel gespielt, auch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad auf dem PC durchgespielt und jetzt auch die Add-ons, ich glaube, die ersten beiden habe ich gespielt und dann die neueren noch nicht, weil das ja noch ein drittes und ein viertes bekommen hat von Machine Games. Und Quake 2 muss ich mich noch genauso tief reinfuchsen, wie ich das bei Quake 1 gemacht habe und vor allen Dingen anmerken, dass ich ja auch nur über die Singleplayer Modi rede, was glaube ich auch jetzt nicht alltäglich ist für Quake-Fans. Aber deswegen war ich so überrascht davon, weil ich immer den Eindruck hatte, dass Quake ein Multiplayer-Spiel ist, das so ganz nebenbei noch zwei, drei Singleplayer-Maps reingeschoben bekommen hat. Aber ich fand die richtig beeindruckend. Also bei Quake 2, das wirfst du auch an und du hast halt so ein Level, das direkt so kompliziert und komplex ist mit so vielen Routen, die du finden kannst, Secrets, die du finden kannst. Das macht richtig, richtig, richtig Spaß und ist, wenn man mehr Bock auf diese Doom 2016 Spielart von ich rase durch Level durch und habe jede Sekunde quasi einen Puls von 170, da ist Quake und Quake 2, ja, sind perfekte Spiele für.
Und jetzt auch mit Raytracing.
Richtig, das hatte ich mir auch mal runtergeladen. Das ist auch, glaube ich, auf Steam, wo es das kostenlos sogar gibt. Weiß ich gar nicht genau, wie es war. Aber ja, das ist sehr faszinierend. Raytracing bringt so viel mehr bei alten Spielen als bei modernen Spielen, weil dadurch wirklich der komplette Look oftmals verändert wird.
Ja, ja, weil halt überhaupt mal ganz oft dynamische Lichteffekte und so ein Kram reinkommen, die es halt vorher nicht gab.
Weil genau.
Da ist es halt, da ist der Unterschied so schön eindeutig.
Voll, das wirfst du an und dann läuft's, also ist auch eine lustige Erfahrung, so ein Quake 2 zu spielen und das bringt dann System so ein bisschen an die Grenze.
Ja, genau, weil halt so viel dann noch extra berechnet wird, aber es ist halt auch, ne, ist dann schon sehr weit weg von dem, wie mal gedacht war, dass es aussehen soll.
Ja, natürlich, natürlich. Das ist eine Spielerei, die aber nichts mit der ursprünglichen artistischen, künstlerischen Intention zu tun hat.
Damals aber auch nicht anders.
Ja, ja, genau. Und Quake 2 war auch nicht in der Form jetzt remastered, wie Quake 1 remastered wurde. Mhm. Also es ist mehr ein Port als alles andere, was man da spielen kann.
Okay.
Jo.
Dann bist du, glaube ich, aber direkt wieder.
Weil dein Platz 7, wie du bereits gesagt hattest, mit Oddworld ja bereits vergeben war. Dann machen wir, Moment, ich möchte mit den Timecodes bei mir dabei bleiben, damit ich es vernünftig eingeben kann. Mein Platz 6, ja, 8, 7, 6 genau, ist das zweite Spiel, was ich nachgeholt habe. Und zwar sogar im Livestream. Das ist nämlich Jedi Knight Dark Forces 2.
Ach, Dark Forces.
Oh, genau, das fand ich halt echt ganz nett. Ich war ein bisschen. Also, das Leveldesign hat sich durchaus gewehrt gegen meine Spielerfahrung, weil es in meiner Erfahrung nach sehr schwer war, manchmal den Progress zu finden. Vor allen Dingen, ich erinnere mich an einen konkreten Weg, der versteckt war hinter so einem Drop.
Darf ich mal kurz fragen, hast du wirklich Dark Forces im Stream gespielt?
Was war doch? War das nicht Jedi Knight Dark Forces 2? Vertue ich mich?
Nee, du hast doch
ich habe Jedi Knight 2 gespielt, ne?
Ja, ja, ja.
Warte mal.
Weil jetzt war meine Erinnerung
so. Ja, ich glaube, du hast recht.
Dark Forces, weil Dark Forces ist ja wirklich alt.
Ja, du hast recht. Ich habe Blödsinn erzählt. Dann muss ich es einfach löschen und.
Warte, ich finde ein Spiel für dich.
Oh, findest du ein Spiel für mich?
Wobei, das könnte vielleicht noch kommen.
Das tut mir sehr leid. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Nee, das
die
war
Lücke
in meinem
finden
Kopf.
Wir später. Ich finde noch ein Spiel für dich, nachdem wir durch sind.
Okay, Platz 6, Fragezeichen, schreibe ich mir. Tut mir wirklich leid, Leute. Ich habe da
das
auch,
ist mir auch schon passiert.
Ich habe diese ganze Dinge auch nochmal gegoogelt, um halt wegen den Jahreszeiten sicher zu sein. Und da habe ich dann, ach, Jahreszeiten. Also, ihr wisst, was ich meine, den Release-Jahren. Und da habe ich dann einfach unbewusst direkt Jedi Knight 2 gegoogelt, ohne den Unterschied. Der war mir bis gerade nicht
ganz bewusst. Das war 5 Jahre später oder so.
Ja, tut mir leid.
Gut, dann mache ich einfach meinen Platz 6 weiter.
Mhm.
Und wir tun so, als wäre nichts. Nämlich Tomb Raider 2.
Mhm.
Ein Klassiker, tatsächlich, würde ich sagen. Tomb Raider 2 war damals für viele Leute, glaube ich, fast noch mal so ein richtiges Aha-Erlebnis. Weil Tomb Raider 1 natürlich die Reihe etabliert hat und Tomb Raider 2 dann alles besser gemacht hat. Coolere Levels, coolere Set-Pieces und sowas. Venedig mit dem Boot langfahren und so, hat total Spaß gemacht. Ich weiß allerdings aus heutiger Sicht nicht mehr hundertprozentig, ob ich Tomb Raider 2 damals durchgespielt habe.
Mhm.
Weil für mich als Kind waren diese Spiele richtig schwer
und
teilweise auch gruselig. Ne? Aber ich mochte damals schon, dass es dieses Globetrotting-Ding war, dass du immer mal woanders bist und die Level wirklich grundsätzlich unterschiedlich waren. Und weiß, dass ich halt Tomb Raider 3 noch mehr mochte, weil einfach nur, weil es da diese Dino-Levels gab und ich das noch abgefahrener fand. Aber ich glaube, vom Level-Design her ist Tomb Raider 2 beliebter. Das kann ich aber aus heutiger Sicht natürlich nicht mehr ganz beurteilen. Ich müsste es selber mal spielen. Aber ich habe ja vor nicht allzu langer Zeit mal im Stream noch mal eines der alten Tomb Raider-Spiele gespielt und gemerkt, wie sehr ich diese Art Gameplay trotzdem noch mag. Wie viel Spaß das immer noch macht.
Ja, das ist halt, die sind halt gealtert, wie kaum ein anderes Spiel gealtert ist. Aber dann muss man halt diese Wertschätzung für diese ältere Spielweise haben.
Ja,
ne?
Aber das Level-Design ist nicht alt. Also das okay. funktioniert immer noch. Die Art und Weise, wie du dich bewegst, fühlt sich alt an. Mhm. Aber durch die Tatsache, dass du Anlauf nehmen musst, um bestimmte Sprünge zu schaffen und dass du halt relativ präzise sein musst, wirkt es fast schon wieder frisch. Heute, wenn man es nochmal machen würde, würde man natürlich dafür sorgen, dass sich Lara weniger hakelig steuert. Mhm. Aber wenn man, ne, diese Eingewöhnungsphase, die dauert durchaus ein bisschen, wenn man die aber mal drin hat und sich auf diese blockige Levelarchitektur einlässt, dann ist das auch heute noch ein richtig spaßiges Erlebnis und hat wirklich gar nichts zu tun mit den aktuellen Tomb Raider-Spielen.
Nee, allerdings wirklich nicht. Das ist, ich, Tomb Raider 2 habe ich, glaube ich, komplett übersprungen. Ich glaube, 3 war das erste, oder 4, bin mir nicht ganz sicher, 3 oder 4 war das erste, das ich dann selbst gespielt habe, tatsächlich.
Ich glaube, gespielt habe ich die damals irgendwie alle, bis auf Angel of Darkness dann.
Ach, schade.
Aber zumindest angespielt habe ich sie.
Ja, das ist irgendwie, ich glaube, ich habe bis Sands of Time gebraucht, um für dieses Genre, dieses 3D-Plattformer-Genre, also es gibt auch andere 3D-Plattformer. Ja, man denkt vielleicht nicht sofort an Prince of Persia.
Tomb Raider war ja wirklich
diese Art von Spiel.
Und, ja, und das war eine der ersten großen Cross-Media-Sensationen.
Dieses Spiel heißt offiziell Tomb Raider 2, starring Lara Croft.
Ja, genau. Weil Lara Croft wurde zu einer Ikone.
War das schon der Moment, wo es im Playboy erschien? Guck mal kurz.
Das weiß ich nicht, aber so ein Kram gab es auf jeden Fall. Ich kann mich dediziert erinnern an ausklappbare Heftseiten in einer PC Games oder so, wo sie halt halbnackt sich in einer Bettdecke regelte oder so ein Kram.
Wir sind ja also, voll darauf auch abgefahren.
Voll das Ding.
Mochte
ja auch der Toby Gard, glaube ich, nicht so richtig, der Lara Croft erschaffen hat, aber
ja.
Der hat danach dann so tolle Spiele gemacht wie Galleon.
Anscheinend war das erst 2008, das war erst 2008.
Mit dem Playboy?
Dass es im Playboy war.
Also die 3D-Figur Lara Croft, oder?
Lara Croft. Gibt es eine. Oh nee, okay. Nee, das ist was anderes.
Okay.
Das ist Lara Croft. Es gab ein Playmate namens Lara Croft. Das ist, muss ich sagen, ich habe in diesem Browser leider auch Bing statt Google standardmäßig drin. Das heißt, da läuft man gerne mal Gefahr. 98, 99 war das mit dem Playboy. Ja.
Ja, kurz danach dann.
Mhm.
Ja, aber also ne Musikvideo, die Ärzte, Männer sind Schweine, da ist sie auch drin. Es war verrückt. Lara Croft war wirklich überall.
Weird. Ah nein, das ist wieder was anderes. Okay, vergiss das, was ich gesagt habe. 98, 99 war das ein Model, was Lara Croft jahrelang dargestellt hat in Appearances.
Ja.
Die hat sich für einen Playboy ausgezogen und wurde dann für geworben damit, dass das die echte Lara Croft ist und dann wurde sie gefeuert von. Aber es war auch nicht das, was ich meine. Was ich meine, ist das, was Tom auch gerade erwähnte mit den PC Games, dass Lara Croft, die Videospielfigur, im Playboy auftauchte. Finde ich jetzt aber nicht auf die Schnelle raus, von das korrekterweise.
Naja, also ich kann mich nicht dediziert an Playboy-Sachen erinnern, nur an Sachen,
ja,
wo sie halt so dargestellt wurde. Sie wurde einfach von allen so dargestellt wie eine Sexikone.
Ja, war sie auch. Für all die 13-jährigen Boys damals
also
war das die
große
Sexikone.
Ich wollte damals auch wissen, wie ein Nackpatch, wie man den aktiviert.
Und du hast es herausgefunden, wage ich zu behaupten. Dann kommen wir.
Ich hatte Nackpatches installiert
auf
für Tomb Raider Teil. Ich weiß aber nicht mehr genau für welche. Aber es gab für alle welche. Da hast du
Shadow of the Tomb Raider,
Rise
of
the Brüste gesehen.
Ja, ja, das ist eigentlich lustiger, weil ich meine, sie haben sie hätten die auch runter machen können. Das ist ja nachträglich eingefügt. Wenn dieser eckige.
Ja, aber sag das mal den. Das sind ja meistens Texturswaps.
Natürlich, aber ich mag die Vorstellung einfach, dass dieser sehr, sehr eckige Charakter.
dann aber trotzdem diese Dead or Alive-Brüste bekommt.
Einfach so eine kopierte Brust zu irgendeinem Porno, den die so da reingezogen haben. Die Vorstellung mag ich einfach. Das war dein Platz 6. Dann kommen wir zu meinem Platz 6. Da bin ich mir jetzt sicher, dass das nicht irgendein anderes Spiel ist, weil das ist simpel, das ist nämlich einfach GTA.
GTA, ja. Ich habe erst GTA 2 gespielt. Deswegen habe ich GTA 1 gar nicht drin.
Bei mir habe es mir relativ einfach gemacht, weil das ist für mich beides eine Spielerfahrung gewesen. Ich habe die selbst nie.
Ist ja auch sehr ähnlich.
Genau, in meiner Wahrnehmung ist es auch das gleiche Spiel. Und in meiner Wahrnehmung ist es einfach dieses Spielplatz. Also, es ist mehr als jedes andere GTA, ist für mich diese ersten beiden GTAs dieser offene Spielplatz, um rumzuballern.
Ja, ja. Ich habe GTA 2 nie durchgespielt.
Ich habe nie auch nur eine einzige Mission gespielt, weil ich diese Spiele nie selbst besessen habe.
Ach so, okay.
Sondern ich habe die immer bei Freunden gespielt. Ja, ja. Es gab der einen, der es auf der PlayStation war es doch, oder hatte? Gab's das auf PlayStation? Ja. Und das andere, und der andere, der halt auf dem PC hatte. Und da sind wir dann halt von oben rumgerast und haben dann alles niedergebrannt mit einem Flammenwerfer oder niedergeballert. Und that's it. Das hat man dann eine Stunde gemacht und dann war ich fertig mit GTA. Aber das war halt, also ich kann mich sehr konkret erinnern, wie viel Freude ich damit hatte und wie einzigartig dieses Spielgefühl damals auf mich wirkte von hier, mach halt, was du möchtest, hier hast du dein Spielplatz. Habe ich auch erst später gespielt, da war ich dann mit 6 auf jeden Fall noch zu jung für und auch keiner meiner Freunde hatte das, aber das war in meiner Wahrnehmung dann relativ kurz vor GTA 3 erst, dass ich wirklich in GTA 1 und 2 auch mal dann eingestiegen bin, eben durch etwas ältere Freunde, die ich dann hatte und die haben mir das dann mal näher gezeigt.
Bei mir war es wirklich erst GTA 2, was ich dann aber auch richtig lange gespielt habe, aber auch wirklich noch deutlich vor GTA 3 und was ja dann auch dafür gesorgt hat, dass ich für GTA 3 total gehypt war und als das dann rauskam, war das eine dieser, also es gibt tatsächlich nur so eine Handvoll von diesen Offenbarungsmomenten, die ich als Kind oder Teenager hatte. GTA 3 war einer davon. Und GTA 2 in kleiner Form auch schon, weil es ja auch schon sehr viel spielerische Freiheit ist. Aber ich möchte noch mal die No-Clip-Dokumentation empfehlen zu DMA-Design und zu Grand Theft Auto 1, weil die ist super. Da sieht man mal sehr viel von dieser Erfahrung, dieses kleine, ich glaube, schottische, auf jeden Fall Studio aus Großbritannien, das halt da dieses GTA macht, die vorher Lemmings gemacht haben und dann wie Rockstar damit reingekommen ist und so. Und das ist total interessant.
Habe ich das eigentlich sehr falsch im Kopf, dass GTA 3 gar nicht so der überhypteste Titel aller Zeiten war, weil damals gar nicht so richtig genau.
Davor nicht.
Nee, ne?
Weil es war auch noch viel Skepsis dabei.
Genau, das war halt das erste Spiel seiner Art in dieser 3D-Form. Deswegen war es, glaube ich, echt ein bisschen schwierig, sich das zu konzeptionalisieren.
Naja, und GTA war halt noch nicht so groß.
Genau.
Also auch GTA 2 und 1 waren halt beliebte Spiele, aber es waren so ein Spiel unter vielen und GTA 3 war dann wirklich
war ein industrieformendes Spiel, kann man sagen.
Sie haben ja bei der Entwicklung auch gesagt, wir machen jetzt quasi für kreatives Design war nicht so viel Zeit, weil es ging einfach nur darum, GTA in 3D zu machen. Das war so eine große Herausforderung, dass sie sich einfach gesagt haben, wir nehmen die Struktur von GTA 1 und machen das jetzt nochmal.
Exakt, literally damit, dass auch Leute dich anrufen aus dem Nichts, einfach hier klingelt
Also du gehst ja wirklich teilweise auch, nimmst du ja Missionen an, so öffentlichen Telefonen.
Genau, das meine ich ja.
Aber trotzdem hast du ja richtige Spots, wo du deine Missionen annimmst. Und insofern würde ich schon sagen, dass es ein erweitertes Konzept ist, aber trotzdem noch super simpel eigentlich.
Ja, ja.
Aber wie das gereicht hat. Weil zum ersten Mal sowas in 3D.
Bisschen 3D rumgefahren und das war insane.
Ja. Und dann noch die Musik, Soundtrack und so. Das war tatsächlich in GTA 1 ja auch schon so ein Ding. Gibt es auch diese schöne Story. Wie gesagt, guck dir mal die No-Clip-Sache an, weil da kommt halt auch der Soundtrack-Typ zu Wort und der, mit dem haben sie dann nochmal einen extra Podcast gemacht. Ich höre halt auch den No-Clip-Podcast. Und da hat er auch gesagt, wie das ja erst ein Diskettenspiel werden sollte oder ein Cartridge-Spiel oder sowas. Und als sie dann geswitcht sind auf CD, war das so, oh, wir haben eine ganze für einen Soundtrack.
Yep.
Das finde ich sehr schön.
Okay, Tom, dann komme du doch mal zu deinem Platz 5.
Genau, wir hatten gerade Tomb Raider. Dann kommen wir jetzt zu einem Aufbauspiel, das ich erst später nachgeholt habe. Inzwischen ist das auch schon über eine Dekade her, aber ich habe es halt auch erst irgendwie 10 Jahre nach Release zum ersten Mal gespielt. Oder ist ein bisschen übertrieben. Aber auf jeden Fall erst deutlich später, nämlich Theme Hospital. Das auch 1997 erschien. Und das immer noch hervorragend ist. Two Point Hospital ist ja die aktuelle Version davon sozusagen. Das ist ja von diversen ehemaligen Bullfrog-Leuten gemacht. Ne? Theme Hospital ist von Bullfrog. Und spielt sich auch teilweise exakt genauso und das mit gutem Grund, weil das nämlich immer noch super ist. Die Tatsache, dass du ein Krankenhaus von allen Sachen, die man sich so aufbauen kann, dort aufbaust und managst, ist so smart und das dann auch so zu machen mit einem Augenzwinkern, dass du sagst, okay, die Leute haben halt total dumme Krankheiten, wie so aufgeblasene Köpfe, in denen die Doktoren dann mit einer Nadel reinpieken, dann denen einen Schlauch in den Mund stecken und den Kopf wieder auf normale Größe aufpumpen, ist halt hervorragend.
Ja.
Also warum nicht? Und so kannst du dieses eigentlich sehr ernste Thema von, oh, hier ist ein Krankenhaus, aufgreifen und sagen, okay, wir bringen da halt britischen schwarzen Humor mit rein und das haben sie gemacht. Und dann ist es eben auch noch als Wirtschaftssimulation richtig toll. Und als so, oh, ich will mir ein hübsches Krankenhaus bauen. Also auch so ein bisschen dieser Gedanke von, okay, es muss einerseits praktikabel sein, andererseits kannst du dich auch kreativ ein bisschen austoben mit irgendwie, hier kommt jetzt eine Bank hin und hier ein Automat und das sind diese KitKat-Automaten in dem Spiel, die du dann da überall hinstellst und das, ach, das war toll. Die Musik ist auch toll.
War das damals dann auch ein Molyneux-Spiel? War der für alles verantwortlich bei Bullfrog damals? Weißt du das?
Ich weiß jetzt nicht, inwiefern kreativ Molyneux da mit drin hängt, kann ich dir gerade nicht sagen.
Ich sehe ihn zumindest jetzt nicht unmittelbar erwähnt, einen Mark Webley aber stattdessen.
Ja,
weiß nicht,
also Bullfrog war ja nicht nur Molyneux.
Genau, deswegen frage ich. Webley ist Peter Molyneux' Brother-in-Law. So, there we go. Ein interessanter Fakt nebenbei. Okay. Habe ich tatsächlich nie irgendwie gespielt.
Super.
Ich war mir nicht so richtig darüber bewusst, dass es das gab, bis zu dem, dem neuen Two-Point-Spiel, was darauf Bezug nimmt. Ich habe tatsächlich Theme Park viel gespielt, aber Theme Hospital ist leider komplett an mir vorbeigegangen.
Da fällt mir auch ein, wir hatten gar nicht in den News im regulären Podcast, dass Two-Point Campus richtig verschoben wurde auf um diverse Monate, weil das sollte jetzt quasi rauskommen und wurde in, ich glaube, Ende Sommer oder Anfang Herbst verschoben.
Also es wäre doch passend, wenn sowas eigentlich in den Sommerferien kommen würde.
Ja, das wäre hervorragend gewesen.
Aber tut es dann leider nichts. Dann kommen wir schon zu meinem Platz 4. Und das ist ein Spiel, das wird bei dir wesentlich früher drankommen, später drankommen, in dem Sinne von, dass es höher ist bei dir, glaube ich, nämlich Mario Kart 64.
Nee, ist bei mir nicht drauf.
Interesting.
Ich mag Mario Kart 64 nicht so sehr.
Oh, okay, da bin ich überrascht von. Das ist eine schöne Überraschung. Ich habe Mario Kart 64 hunderte Stunden gespielt, ohne jeden N64 besessen zu haben. Bei Freunden, es gab einen Kumpel konkret, der ging im gleichen Mehrfamilienhaus direkt gegenüber im Flur gewohnt hat, mit dem ich jeden Tag irgendwie verbracht habe. Und der hatte einen N64 und da haben wir Mario Kart 64 so viel gespielt, dass mit Abstand mein meistgespieltes Mario Kart. Und da gingen Jahre meiner Kindheit dran verloren.
Ja, bei mir, ich hatte das Spiel nie selbst. Ich habe das auch immer nur bei Freunden gespielt. Und wenn ich das dann heute spiele auf zum Beispiel dem Emulator auf der Switch, das kann man ja ganz normal spielen dort, dann so richtig lange habe ich damit keinen Spaß, weil es fühlt sich so sehr nach Zwischenschritt an. Wie, es ist zwar das erste so richtige 3D-Mario.
Im Grunde war es so ein bisschen auch der erste Schritt, ne?
Naja, nee.
Natürlich, es gab Super Nintendo, aber dieses 3D-Ding ist
bei mir geht es halt sehr viel vom Fahrgefühl von aus. Und ich finde Mario Kart 64 sowohl im Verhältnis zu Super Mario Kart als auch im Verhältnis zu Mario Kart Double Dash fühlt sich komisch an. Es fühlt sich für mich einfach komisch an.
Ja, das ist, ja.
Und da bin ich nie so richtig reingekommen. Und auch die Art und Weise, wie die Items und so funktionieren. Und ich finde auch, das sieht nicht so hübsch aus mit diesen vorgerendert.
Nee, heutzutage überhaupt nicht mehr.
2D-Sprites, die sich auf einem 3D-Ding bewegen.
Dieses Spiel hat sehr von CRTs profitiert auch, obwohl es nicht so ein klassisches CRT-Spiel ist, aber
hochgerendert sieht das einfach nicht so schön.
Exakt, weil diese Charaktermodelle und die Autos trotzdem so, also du kannst alles andere wirkt so hochgerendert, aber diese Modelle sehen immer aus, als ob sie in 2x3 gerendert werden. Und das war, also diese Erfahrung von wegen, dass du hier quasi zwei unterschiedliche Grafikstile aufeinander gedrückt siehst, die hatte ich halt damals nicht. Auf so einem CRT hast du das
damals hatte ich die auch nicht.
Aber ich stimme dir absolut zu, wenn ich das jetzt sehe, in HD irgendwie hochgerendert oder sowas, das sieht nicht schön aus. Da gucke ich lieber jederzeit auf Super Mario Kart, auf dem Super. Nee, heißt das Super Mario Kart oder ist einfach Mario Kart auf dem Super Nintendo?
Ich glaube, es ist das einzige, das Super Mario Kart ist.
Ja, da gucke ich mir das viel, viel lieber an, weil das halt viel, viel, viel schöner aussieht. Falls ihr nicht wisst, worüber wir reden, stellt euch so ein bisschen vor, dass du einfach die Sprites aus Super Mario Kart hast, mit denen du fährst, und aber dann eine 3D-Umgebung, auf die sie gesetzt werden. Es ist nicht das, aber.
Ja, weil es sind halt vorgerenderte, es sind schon vorgerenderte 3D-Modelle, so wie bei Donkey Kong Country, die dann als Sprites digitalisiert und in halt 2D-Elemente umgewandelt wurden. Und das sieht ein bisschen komisch aus. Ich kann durchaus auch sehen, dass das charmant ist für viele Leute. Und ist es irgendwo auch, weil es ja eine gute Lösung ist, um Rechenpower zu sparen. Aber ich finde auch diese 3D-Modelle von damals sind halt ein bisschen.
Ja, das ist alles sehr rough.
Bisschen alt.
Aber es war eine frühe 3D-Zeit. Jeder hat gemacht, was er machen kann.
Ja, ja.
Und Nintendo konnte das und haben damit eines der. Ich glaube, das war einer der großen Jumps halt für diese Serie, damit sie dann so allgegenwärtig werden konnte, wie sie jetzt ist.
Ich weiß aber auch, dass es. Ich glaube, sowas wie Diddy Kong Racing, was glaube ich übrigens auch 97 erschien, habe ich aber nie so wirklich viel gespielt.
Nee, auch nicht.
Gilt gemeinhin als das bessere Kartspiel auf dem N64.
Das erschien im gleichen Jahr wie Mario Kart.
Deswegen wollte Nintendo das auch nicht so richtig bewerben.
Ja, das erscheint verrückt.
Da gibt es ja diese. Ich weiß nicht, wie wahr das alles ist, von dem, dass Nintendo das nicht so richtig mochte, mhm. was Rare da gemacht haben. Das zu nah dran war an mhm. Mario Kart.
Ich meine, they weren't wrong.
Ja gut, aber sie haben es ja trotzdem gegreenlightet.
Und ja, so. Ja, ja, genau. Wann kam Crash Bandicoot Racer, wie das heißt, raus? Kam es auch 1997?
Hier, da hatten sie ja keinen Einfluss.
Hier, der große Twist, das kam 1996 raus. Aber wissen viele nicht, dass Mario Kart Crash Bandicoot
Racer. Aber, Crash Team Racing war, glaube ich, später.
Ja, es muss später gewesen sein. Ich glaube nicht, dass die einen 3D-Racer rausgebracht haben, bevor das Mario Kart gemacht hat.
Nee, aber ich hatte überlegt, ob ich es mit reinnehme in die Liste, weil gespielt habe ich es ja trotzdem mhm. und ich habe auch Spaß damit, aber im Verhältnis so einfach nicht annähernd so viel gespielt. Mhm. Und dann, wenn ich die Mario Karts auflisten würde, wäre das relativ weit unten. Ja. Auch nicht ganz auf Mario Kart Tour-Niveau, mhm. aber fast.
Ja, das ist tatsächlich ganz oben bei mir auf der Liste, einfach weil ich da mit Abstand ja, die meisten Erinnerungen. Also, aber auch komplett, hat nichts mit der Spielqualität zu tun, ist einfach komplett dem geschuldet, dass ich da sehr, sehr, sehr viel Zeit in meiner Kindheit verbracht habe und die Musik sofort Gefühle bei mir auslöst.
Hat auch ein paar coole Strecken, hat auch richtig verrückte Abkürzungen, die du nehmen kannst, die garantiert nicht so gewollt waren von mhm. Den Entwicklern und hat den blauen Panzer eingeführt.
Oh, den gab es da schon. Mhm. Krass. Ich habe sehr viel Zeit damit in dem Battle-Mode auch verbracht. Das aber immer tatsächlich, weil
ja, Battle-Mode
Mario ist Kart toll. Auf dem Super Nintendo hatten wir ja auch selbst. Und damit habe ich auch schon sehr, sehr viel Zeit verbracht. Und da immer mit meinem Bruder gespielt. Ja. Und auch mit meinem Kumpel dann noch bei Mario Kart 64. Das hat mir damals sehr viel Freude bereitet, lieber Tom.
Battle-Mode ist auch hervorragend.
Dein Platz 4 ist nun dran.
Mein Platz 4, auch erst ein Spiel, das ich nachgeholt habe, nämlich Soul Blade oder mhm. Soul Edge, je nachdem, welche Version ihr euch davon anschauen wollt. Aber bei uns erschien Soul Blade 1997 quasi das erste Spiel der Soul Calibur-Reihe, als sie noch nicht Soul Calibur hieß. Und da war ich tatsächlich erstaunt, als ich meine Retrospektive gemacht habe zu Soul Calibur, wie gut sich das spielt. Mhm. Weil natürlich denkst du dann so, ja, okay, PlayStation 1 und sowas wird dann wahrscheinlich ein bisschen hakelig werden mhm. und so. Nee, es spielt sich fast genauso wie Soul Calibur. Nur halt nicht ganz so flüssig. Also tatsächlich nicht mal annähernd so flüssig, weil es halt in 30 Frames die Sekunde läuft. Mhm. Oder gefühlt
wahrscheinlich drunter, weniger. Ja.
Und trotzdem funktionieren die Charaktere schon so, wie ich sie kenne. Mitsurugi, Cervantes und Co., die spielen sich, ich kann Moves benutzen, die ich aus den späteren Spielen kenne. Mhm. Und das finde ich faszinierend. Und das macht dann auch trotzdem noch Spaß. Du hast die Ring-Outs drin in dem System. Du hast diesen Weapon-Master-Modus, wo du wirklich einen guten Singleplayer-Modus hast, in dem du wirklich Sachen freischalten kannst, was ich hervorragend finde. Und du hast herrlich schlimme Stories, wo wirklich Voice-Acting drin ist. Und das macht ganz doll viel Spaß. Und ist ein oft übersehenes Spiel, mhm. weil man ja nicht mit daran
Soul
denkt.
Soul Calibur beginnt.
Genau, ne? Weil Soul Calibur ja das erste ist ein Dreamcast-Spiel. Und nee, das hier ist ja eigentlich das erste.
Ja.
Aber das sollte man nicht vergessen. Und es hat auch schon diesen orchestralen oder möchte gern orchestralen Soundtrack und diese ja, etwas eigene Atmosphäre mit dem Fantasy-Setting. Finde ich aber hervorragend. Hat eines der besten Fighting-Game-Intros aller Zeiten.
Mir fällt jetzt erst auf, dass die offizielle Schreibweise von Soul Calibur ist, dass du zusammenschreibst.
Ja, das ist
weißt weird. Du, wieso? Weil Soul Edge schreibt man nicht zusammen.
Ich will das auch immer auseinanderschreiben.
Das ist auch super seltsam.
Ich
finde das
nicht gut. Ich weiß, das ist was, nicht ein Wort.
Ich habe darüber nie über nachgedacht, Tom. Was ist ein Calibur?
Nein, war ein Schwert. Wie Excalibur.
Daher kommt ja. Gestern it makes sense. Man schreibt ja auch Excalibur zusammen.
Ach so, meinst du, so ist das gedacht?
Wahrscheinlich.
Ja, ich meine, es gibt ja das
Soul Calibur. Calibur, schreib mal.
Beziehungsweise, nee, im Spiel heißt das ja auch so. Nee, es gibt das Calibur, aber es gibt auch das Soul Edge. Ach. Soul Calibur Lore müssen wir jetzt nicht mit anfangen.
Ja, also jedes dieser alten Spiele, das Sprachausgabe hatte, profitiert 30 Jahre sehr oder 30 ja. Jahre später sehr davon, ist wirklich so. Weil es einfach eine einzigartige, also es gibt es heute in dieser Form nicht mehr so richtig. Es sei denn, es ist ein Retro-Projekt, was absichtlich macht, aber diese spezifischen, weiß ich nicht, 5 bis 10 Jahre, ja. in denen Sprache zwar vorkommen sollte in Spielen, aber noch keine Voice-Actor wirklich engagiert wurden dafür, das ist eine wunderbare Zeit, um Spiele nochmal zu erleben.
Das ist auch fast wirklich faszinierend. Sowas wie Metal Gear Solid ist da schon das professionellste.
Oh ja.
Was du so mithörst. Oder sowas wie Vagrant Story oder so, fällt mhm. mir da ein.
Das hat Sprachausgabe, nee, das muss ich
Quatsch, das hat gar keine Sprachausgabe. Ja. Im Kopf habe ich dem automatisch britische ja. Sprecher zugeordnet, aber hat gar keine.
Metal Gear Solid, bei Metal Gear Solid ist das schön, man kann beide Spielerfahrungen bekommen. Man kann mit einer mit richtigen Sprechern der englischen und mit weniger richtigen Sprechern der deutschen Version spielen. Ist auch gut.
Oh ja.
Wir kommen in unsere Top 3, lieber Tom.
Jawohl.
Und also meine Top 3 ist, also mein dritter, mein Platz 3 ist ein Platz 1, mit dem ich mich schwer tat, den nicht auf Platz 1 zu setzen. Aber weil es einfach sowas Nostalgisches bei mir ist. Aber qualitativ vielleicht eher auf Platz 3 beheimatet als auf Platz 1. Abenteuer auf der Lego-Insel, lieber Tom.
Ich wusste, dass Lego-Insel bei dir vorkommen wird.
Ich habe Lego-Insel. Liebe Lego-Insel. Wir haben über GTA gerade geredet. Ja. Auf meiner Liste ist Lego-Insel offiziell vor GTA und aus gutem Grund. Lego-Insel war insane. Lego-Insel war insane, weil das ein Spiel ist, was dir absolut nicht wirklich sagt, was für ein Spiel es ist und du auch das nie wirklich umfassen kannst, weil Lego Insel ist auf irgendeine Art ein Point-and-Click-Adventure, Lego Insel ist ein Racing-Game, Lego Insel ist ein Open-World-Game, Lego Insel ist ein Narrative-Game, wo du einfach nur die Sachen als Szenen anguckst. All das ist das, macht nichts davon so richtig gut, aber macht es alles und ist dabei absolut insane. Also deswegen hat es ja auch so ein bisschen, es ist ein bisschen berühmt-berüchtigt aus heutiger Perspektive.
Ja, so ein bisschen meme-fein.
Richtig, weil halt mehr und mehr Leute A, das dann mal mit erwachsenen Augen nach vielen Jahrzehnten gesehen haben und dachten, holy shit, und B, einfach auch Leute dann gesehen haben, die es nie damals gespielt haben, die dann zum ersten Mal damit konfrontiert wurden, wenn sie schon erwachsen sind und halt zu Recht fragten, was zum Fick passiert. Also es gibt halt eine Szene, die exakten Umstände kommen mir nicht in den Sinn, aber du bist ja so ein Pizzalieferant auf dem Skateboard, wo du rumtourst und dann ist da halt die Pizzeria und da kommt irgendwie ein Hai, der wiederum einen Vogel ausspuckt, der wiederum noch ein anderes Tier ausspuckt, der wiederum einen Pizzeria-Lieferanten ausspuckt, der dann wiederum die Pizza ausspuckt und dann kommt so ein Krankenwagen angerast und dann kommen da zwei Lego-Figuren raus, die aber nicht laufen, sondern durch die Gegend fliegen und währenddessen auch auseinandergezogen werden und zusammengezogen werden, weil das ist das Krasse, in diesem Spiel ist nichts einfach animiert. Die sagen nie einfach, okay, diese Person will von A nach B gehen, also geht die jetzt von A nach B, sondern die fällt auseinander 30 Mal währenddessen, setzt sich wieder zusammen, dreht eine Pirouette, dann spuckt die kurz ein Tier aus und fliegt dann in den Horizont. Das ist so, als ob das ganze Spiel auf Drogen sei. Und für ein Kind ist das perfekt.
Ja, und es ist auch so, als ob diese Animationswerkzeuge da zum ersten Mal entdeckt und dann auch alle ausprobiert werden.
Exakt. Und man hatte nur so ungefähre Kontrolle über diese Werkzeuge. Genau. Aber wenn du das als Kind spielst, das ist wirklich für dein Gehirn, das ganze Zeit Stimulus haben will und ganze Zeit irgendwas sehen will, da ist das wirklich perfekt dazu geeignet. Du verstehst sowieso in diesem Alter wahrscheinlich nicht so richtig, was da geschichtlich passieren würde und dass sie deswegen gar nicht erst eine Geschichte erzählen, sondern einfach bewerfen mit Nonsens. Das ist absolut hervorragend. Ich habe Stunden und Stunden und Stunden mit diesem Rennspiel verbracht, das da drin ist. Rennspiel, es gibt eine Rennstrecke, wo du auch in der Ego-Perspektive mit der Idee einer Steuerung entlang fährst und habe dieses Spiel nie verstanden, weil es auch nichts zu verstehen wirklich gibt, sondern dir passieren Dinge.
Ja.
Und das hat eben eine ganz, also so ein bisschen sowieso wie sowas wie Myst oder sowas, weißt du? So eine ganz wahnsinnige Faszination gegeben, es wirkte immer so, als ob hinter der nächsten Ecke noch mehr Geheimnisse sind, die du niemals verstehen wirst. Es war wirklich so ein Monolith für mich als Kind.
Ja, ich habe das nicht selbst besessen. Ich hatte selber nur Lego Creator und Lego Schach, die ich beide auch schon mal in einem Retro-PC-Stream habe. Und die sind auch, da passt die Beschreibung aber auch drauf zu, weil die sind auch unhinged. Und bei Lego Island, das habe ich nur bei einem Kumpel ab und zu gesehen. Oder Lego Insel, bei uns hieß es ja wirklich Lego Insel,
genau.
Hast du ja auch gerade gesagt.
Nee, bei uns hieß es Abenteuer auf der Lego Insel. In Abenteuer Amerika hieß es Lego Insel.
Willkommen Lego Island
hieß auf es. Der Lego Insel.
Ich komme von Mindscape, die haben Dark Omen gemacht, dieses Warhammer.
Oh, lustig. Lustig, also ich erinnere mich total noch an die einzelnen Voice-Lines und sowas. Das ist ein insane Spiel. Das man auch seltsamerweise, das hätte ich vielleicht mal dazu sagen sollen, weil das erschließt sich, glaube ich, nicht automatisch in der Ego-Perspektive spielt. Man rennt da halt in der Ego-Perspektive rum und man rennt auch nicht, man slidet eher, weil man ja auf dem Skateboard ist.
Ja,
das ist so ein weirdes Spiel.
Das müsste man eigentlich nochmal spielen. Aber diese alten
voll,
Lego-Spiele sind super schwer. Also wir haben ja zum Glück jetzt die Retro-Rechner.
Ja.
Da müssten die auch zum Laufen drauf.
Also da wäre ich sofort dabei. Das habe ich halt wirklich auch seit, also ich habe das auf YouTube nochmal ab und zu angeguckt, aber gespielt habe ich das bestimmt seit, weiß ich nicht, 20 Jahren nicht mehr. Und es könnte sein, dass ich ständig in Tränen ausbreche von Nostalgie. Das würde ich sehr, sehr gerne mit dir mal ausprobieren. Das ist mein Platz 3, lieber Tom.
Okay, mein Platz 3 ist wieder ein N64-Spiel, was auch, also das, der Grund dafür ist, dass 1997 bei uns in Europa das N64 rausgekommen ist. Mm. Deswegen sind ja auch diverse N64-Spiele dabei, nämlich Lylat Wars, aka Star Fox 64. Und das, wo ich bis heute immer noch nicht so richtig.
Warum das war?
Ich wusste mal, warum es in Lylat Wars umgenannt wurde, ich habe es wieder vergessen. Und es ist Star Fox weiterentwickelt. Ne? Star Fox ist auf dem Super Nintendo gestartet, war da auch schon ein 3D-Spiel, das aber halt mit 10 Frames die Sekunde lief und sehr simple Grafik hatte. Und das hier ist jetzt die echte Realisierung dieses Konzepts in 3D, in auch flüssiger 3D-Grafik, in für damalige Verhältnisse super spektakulärer 3D-Grafik und mit einer Inszenierung, die finde ich heute noch zu den besten in der Reihe gehört. Die Art und Weise, wie hier Missionen inszeniert werden, wie inszeniert wird, wenn du zum Beispiel eine Mission auch fertig hast, was für Jingles spielen, wie Text eingeblendet wird und so. Das finde ich ist alles on point. Mhm. Das ist so gekonnt gemacht und so cool einfach, dass ich da auch heute noch Freude dran habe. Das Ballern macht Spaß, die verschiedenen Routen rauszufinden macht Spaß, weil du hast ja, es ist ja ein quasi Rail-Shooter, in dem du aber verschiedene Routen zum Ende finden kannst. Du startest immer an der gleichen Stelle und du endest auch in der Regel an der gleichen Stelle. Aber dahin zu kommen, sind verschiedene Levels so. Und manche davon habe ich halt als Kind nie gesehen, weil ich nicht wusste, klar, wie ich da hinkomme. Und dann aber mal wirklich eins selber zu finden und so, das ist super cool, wenn du irgendwie durch bestimmte Ringe durchfliegen musst in einer bestimmten Reihenfolge oder so. Und dann öffnet sich ein Pfad, den du vorher nicht durchfliegen konntest und dann kommst du plötzlich in ein anderes Level und bist teilweise auch nicht mehr fliegend, sondern mit einem Panzer unterwegs oder so. Mhm. Das ist halt super, super cool. Fantastischer Soundtrack auch und ich weiß noch, dass ich früher nie verstanden habe, dass die tatsächlich Englisch, auf Englisch Good Luck sagen am Anfang von einer Mission. Die sagen so, good luck.
Aha.
Und ich habe nie verstanden, dass das good luck ist. Ich dachte immer, es ist ein Geräusch.
Ja.
Ich dachte, es ist immer so ein whoop-wop.
Ja.
Einfach nur, aber nee, die sagen good luck.
Ich habe mich noch mal kurz ein bisschen durch die Gegend gegoogelt, wegen der Namensgebung. Ja. Weil auf dem Wikipedia-Artikel steht einfach, es gab halt 1987 ein Spiel auf dem ZX Spectrum, was Star Fox hieß. Und deswegen, weil es nicht so richtig doll Sinn ergibt, weil das gab es in den USA auch. Und da heißt es ja auch Star Fox.
Genau, und wir hatten ja auch Star Fox.
Nee, Star Fox hieß Star Wing.
Stimmt, es hieß Star Wing. Mhm,
das wurde auch schon umbenannt.
Ja, 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 richtig.
Und ich habe mich jetzt noch mal ein bisschen begoogelt und es gibt hier ein Interview unter anderem mit Dylan Cuthbert, den man ja kennt, der für Translations und sowas verantwortlich war in Europa. Und er sagt, er ist sich nicht hundertprozentig sicher, allerdings ein ebenfalls dort arbeitender Mann namens Jess San hat das bestätigt, also er erinnert sich an die gleiche Geschichte, dass es in Deutschland konkret eine Firma gegeben habe, die Starvox mit V hieß. Und weil Nintendo sagte, die V und F wird unter Umständen gleich ausgesprochen in Deutschland, wollen wir das in Lylat Wars umbenennen. Mhm. Und warum es dann in Australien auch gemacht wurde, kann ich jetzt nicht beantworten.
Aber das finde ich ja, es ist ja nicht nur die Tatsache, dass es bei uns anders heißt, es ist ja die Tatsache, dass es bei uns zweimal anders heißt.
Das verstehe ich auch nicht.
Warum heißt es nicht Star Wing 64?
Ja, das kann ich dir auch nicht erklären. Das
würde viel mehr Sinn ergeben.
Meinst du, ich finde was zu Starvox, Tom? Sekunde. Deutschland.
Aber das habe ich schon mal gelesen, das mit Starvox.
Vox. Also es gibt aktuell ein Tonstudio, das in Aachen das Star Vox oder Fox heißt.
Würde es euch stören, wenn es hier eine
mittlerweile ist es ja so, ne?
Dass es Star Fox gibt?
Mittlerweile heißt ja Star Fox auch hierzulande einfach Star Fox.
Also das 3DS-Remake von Lylat Wars, das heißt bei uns auch nicht Lylat Wars, sondern Star Fox 64.
Genau, richtig, also ist ja auch richtig so.
Ja.
Ich versuche gerade zu sehen, weil seit wann gibt es hier Star Fox in Aachen? Sehe ich aber leider nicht, weil ich kann mir so eine Audio für Aufnahmefirma, wirkt so ein Tonstudio, kann ich mir vorstellen, dass es das damals vielleicht noch gar nicht gab.
Naja.
So viel gelernt. Oh, Ich habe eine sehr alte, sehr alt aussehende Website von Star Fox Music irgendwas gefunden. Interesting, interesting, interesting. Wir kommen, bevor ich mich in den Tiefen des der 90er Jahre Internets verliere, zu meinem Platz 2. Das ist ein Spiel, was ich hauptsächlich in der Schule gespielt habe. Komischerweise ist Age of Empires, Tom.
Ach, das erste Age of Empires.
Das erste Age of Empires.
Habe ich auch nur bei einem Kumpel gespielt, hatte ich auch nie selbst.
Ich habe es nicht nur in der Schule gespielt, aber das sind meine ersten Erinnerungen daran, denn ich hatte leider in der Schule, ich habe tatsächlich nie irgendwie groß Website programmieren gelernt. Ich hatte Informatik in der Schule, aber nur recht eine kurze Zeit und da haben wir nie irgendwas gelernt. Das weiß ich noch sehr konkret, dass ich das rückblickend auch mir nicht richtig erklären kann, warum das der Fall war. Ich habe mal ganz, 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 ganz kurz an einer Schülerzeitung mitgearbeitet, aber wirklich so kurz, dass ich da auch keine Erinnerung mehr konkret habe und da war ich auch an den PCs. Einer der Gründe, warum wir nie was gemacht haben an den PCs, könnte gewesen sein, dass aus irgendeinem Grund auf unseren Schul-PCs Age of Empires vorinstalliert war. Das war eines von zwei Spielen. Ich weiß nicht, was das andere mehr war. Aber eines war Age of Empires. Und wenn du dann einigen Kindern und Teenage-Jungs Age of Empires an die Hand gibst, stellt sich raus, dann werden sie Age of Empires spielen und nichts anderes machen. Und was man konkret gemacht hat dort, ist eben ein Spiel starten und dann sich vor den Bildschirmen versammeln, um die Cheats zu begeistern, sich anzugucken. Also 35.000 Autos spawnen lassen und damit dann die ganze Map niederballern. Das
ist die korrekte Art, Age of Empires zu
spielen. Genau, das war für mich, also das ist das Ich habe da auch normale Matches gespielt oder zumindest reingespielt, weil man hatte da ein Cut-Off-Point auch, wenn man in der Schule das gemacht hat. Aber ich erinnere mich dran und ich glaube, das war dann auch an dieses Internetcafé, an dieses Jugendheim, wo ich dann auch Age of Empires 2 und Warcraft 3 das erste Mal gespielt habe. Dort habe ich das dann auch ein bisschen mehr gespielt und es war für mich so ein bisschen der Einstieg in diese Reihe von Age of Empires 2 und dann Warcraft 3. Ja. Deswegen habe ich es bei mir jetzt so weit oben nach oben gesetzt, weil ich Age of Empires 1 sehr, sehr dankbar dafür bin, dass es mir die Tore geöffnet hat, um mit Age of Empires 2 und Warcraft 3 zwei meiner All-Time-Lieblingsspiele kennenzulernen.
Ja, bei mir war das, ich weiß, dass ich als Kind da keine so große Faszination für entwickelt habe. Mein Kumpel hat das super gern gespielt, aber ich nur so, ich guck mal zu und so, aber war da nicht so interessiert dran. Ich glaube, bei mir kam das erst ein bisschen später.
Mhm. Ja, halt dann wahrscheinlich mit Age of Empires 2, oder? Oder war das erst mit Mythology der Fall?
Mythology ist auf jeden Fall das, was ich richtig begeistert gespielt habe. Age of Empires 2 habe ich ja auch nur so, habe ich gespielt, aber war jetzt ja auch nicht ganz so das große Ding in meiner Kindheit. Mhm. Aber finde ich cool, dass Age of Empires 1 dir da quasi so ein bisschen das Genre auch näher gebracht hat.
Und ich finde es halt rückblickend immer noch interessant, dass das einfach das erste Spiel von Ensemble war, dass sie quasi gesagt haben, hallo, wir sind eine Firma, hier ist Age of Empires. Und dann alle so,
aus heutiger Sicht ist das ziemlich krass.
Ja, die haben ja nichts, also die haben ja wirklich einfach nur ihre Ding gemacht, die haben Age of Empires, bis Age of Empires 3 gemacht, zwischendurch dann nachher einmal Halo Wars und dann wurden sie schon geschlossen. Das ist crazy, dass es die nur 10 Jahre gab.
Sie sind ja auch innerhalb von Microsoft entstanden, oder nicht?
Waren Age of Empires war es von Anfang an ein
Also Microsoft Age of Empires Studio? Wurde zumindest von Anfang an von Microsoft gepublished.
Ja, stimmt, die waren Publisher, du hast völlig recht, aber ich weiß tatsächlich nicht, wie das ist, ob diese Firma von Anfang an von denen auch gehörte.
Das weiß ich auch nicht, aber auch da klingen ganz entfernt irgendwelche Sachen, die ich mal gelesen oder gesehen habe, aber das weiß ich jetzt auch nicht.
Ich finde das voll crazy im Kopf, sich wirklich klar zu machen, dass es die halt nur 10 Jahre gab. Also knapp sie gab es über 10 Jahre, weil sie das Spiel auch entwickelt haben, Age of Empires 1.
Natürlich.
Aber Age of Empires 1 erschien halt 1997 und Halo Wars erschien wann? Ich glaube, es war 2008
oder so,
9 irgendwie sowas. Also es gab da knapp über 10 Jahre und dann wurden sie schon geschlossen. Wenn man bedenkt, was für einen Eindruck sie hinterlassen haben, das ist ziemlich crazy.
Ja. Ja. Und heutiges Microsoft hätte das hoffentlich nicht mehr gemacht.
Nee, also ich glaube, sie wären sehr glücklich, wenn die heute noch über Ensemble Studio verfügen würden, wären sie sehr, sehr happy, weil dann müssten sie nicht weil es kostet ihnen sicherlich ganz schön extra Geld, einen anderen Entwickler damit zu beauftragen als Auftragsbasis. Was Relic? Die mit Empires 4 gemacht haben und dann für Halo Wars 2 mussten sie ja auch beauftragen. Das wäre natürlich, glaube ich, ein bisschen besser für die, wenn sie da einfach auf ihr eigenes Ding gehen könnten.
War Halo Wars 2 auch? Nee, wir hatten das gemacht?
Creative Assembly.
Creative Assembly waren es, genau,
Ich verwechsel das auch jedes Mal.
So viele Strategiestudios haben wir halt auch gar nicht mehr.
Nee.
Gut, dann kommen wir zu meinem Platz 2, oder?
Kommen wir zu Nummer 2. Ich google das nochmal kurz, ob ich recht habe mit Creative Assembly.
Doch, doch.
Ja, habe ich recht.
Okay. Ja. Genau, mein Platz 2 ist ein Spiel, das bei vielen Leuten wahrscheinlich auf Platz 1 sein würde, wenn sie es in die Liste nehmen, nämlich Super Mario 64.
Mhm.
Das, der Launch-Titel, einer der Launch-Titel vom N64, kam bei uns halt erst 97 raus, ursprünglich 96. Und ist ein Spiel, das ich auch damals nicht gespielt habe. Super Mario 64 hatte ich nicht auf meinem N64.
Interessant.
Das finde ich aus heutiger Sicht total komisch. Aber ich glaube, weil das halt kein Bundle-Spiel war.
Ja.
Dieses Bundle-Ding hatte ich bei dem Super Nintendo mit Super Mario World, aber nicht mit Super Mario 64. Das habe ich nur bei einem Kumpel gespielt und dann halt als Erwachsener oder Teenager dann auch irgendwann mal selbst und dann auch mal durchgespielt. Und da ist es halt so beeindruckend, wie viel Spaß Super Mario 64 heute noch macht. Wie viel Spaß die Bewegung in dem Spiel noch macht, diese Freiheit, die sie dir geben. Und auch die Freiheit in der Art und Weise, wie du die Levels ansteuerst. Die Ideen, die in den Levels drin stecken, die Vielfalt, die in diesem Spiel drin steckt, dass du fliegen kannst. Und dass du, also, das ist das kann man nicht mehr so richtig nachempfinden, wie revolutionär Analogstick-Steuerung dort war. Das, dieser ganze Controller, dieser ganze komische N64-Controller ist für dieses Spiel gebaut worden.
Ja.
Und ja, das ist wirklich verrückt.
Ja.
Super Mario 64 hat die Spielindustrie verändert.
Ja.
Und das sorgt jetzt nicht dafür, dass es mein Lieblings-Mario ist oder überhaupt eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Das ist tatsächlich gar nicht so. Ich mag andere Mario-Spiele noch mehr. Aber Respekt habe ich vor diesem Spiel wie vor keinem anderen. Weil das ist, dass das heute noch so gut spielbar ist, ist absurd. Ich meine, man kann es ja heute, wenn man das Switch Online hat, kann man es ja noch spielen über die N64-Emulation. Es ist ein bisschen schade, dass sie diese All-Stars-Variante nur so kurz verkauft haben und dann nicht mehr. Da wurde aber auch nicht viel getan an dem Spiel. Also nicht mal 60 FPS wurden da irgendwie reingebracht. Ja. Ich weiß auch nicht, wie gut das heute möglich ist, weil bestimmte Sachen sicherlich an Animationen oder so gekoppelt sind. Aber es wäre cool, das Spiel in noch flüssiger zu spielen. So oder so, das verliert aber nichts dadurch, dass es halt in einer geringeren Framerate läuft oder sowas. Kann man heute noch wunderbar spielen. Falls ihr das nie getan habt, zockt's mal. Kamera ist, glaube ich, das Einzige, mit dem man ab und zu mal sich streitet.
Halt, genau, es hat halt in dem Sinne eigentlich keine Kamerasteuerung, wie wir sie heute kennen, sondern du kannst das in festen Stufen ab und zu so machen. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären aus heutiger Sicht.
Es ist auch wirklich eigenartig, wenn man das heute spielt. Und manche Situationen, da hätte man gerne direkte Kamerakontrolle. Das wäre auch sowas, wenn man das nochmal, wenn man es quasi wirklich mal remastern würde, dann würde man das, glaube ich, einbauen. Also es gibt so ein paar Stellschrauben, an denen man, glaube ich, drehen könnte.
Ja.
Aber ich glaube, man läuft auch Gefahr, direkt Sachen kaputt zu machen. ist übrigens auch faszinierend, Speedruns oder sowas davon zu gucken, weil die Leute haben ja sonst was für Techniken entwickelt, um die Bowser-Treppe zu skippen oder sowas. Das ist noch eine der zahmeren. Das ist verrückt.
Hast du das mit Sonic Generations gesehen und Mario 64?
Nee.
Jemand hat, das ist jetzt schon wieder ein Monat her oder sowas, da hat jemand halt den Mario 64 Mario als spielbaren Charakter in Sonic Generations gehackt, und zwar mit dem kompletten Moveset inklusive der Glitches. Das heißt, also erstmal ist es natürlich erstmal sowieso insane, dass du überlegst, okay, wie kann man überhaupt die Sonic Generations Level mit Mario spielen?
Ja, ja.
Aber das geht halt, und es geht natürlich besonders, wenn du diese Glitches nutzt. Und das war dann diese sehr faszinierende zweite Ebene, wo dann die ganzen Leute, die schon bei Mario 64 so viel Zeit damit verbracht haben, die Glitches, die Level kaputt zu machen mit den Glitches, wie sie dann mit dem Mario in Sonic Generations die Level kaputt gemacht haben. Das ist sehr, sehr dumm. Kann ich euch mal empfehlen, auf YouTube und auf Twitter nachzusuchen. Okay, Tom, dann kommen wir zu meinem Platz 1, und ich vermute, es ist unser Platz 1. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich bin auch der Meinung, das kann doch jetzt nicht anders sein, oder?
Also, denn es ist bei mir ist auf Platz 1 Monkey Island.
Ja, bei mir auch. Der Fluch von
ist doch
Monkey
schön.
Island.
Wo ich gerade ergoogelt habe, dass das in Deutschland nicht so hieß.
Nicht?
Nee, das heißt tatsächlich Curse of Monkey Island. In Deutschland haben sie dann beim vierten Teil das zu Die Flucht von Monkey Island gemacht, aber dieses Spiel hieß offiziell in Deutschland The Curse of Monkey Island. Steht auch in den deutschen Packungen drauf.
War ja Quatsch, was ich im letzten Podcast erzählt habe.
Aber das, weil du halt erwähnt hattest, dass nur ein Buchstabe mit dem T dazwischen liegt, ist ja immer noch wahr. Aber aus irgendeinem Grund hatten sie den dritten Teil nicht eingedeutscht, aber den vierten Teil dann schon.
Wobei ich glaube, sie haben auch, wurde der zweite Teil eingedeutscht? Kannst du das mal fix nachgucken? Heißt Monkey Island 2 LeChucks Rache bei uns oder heißt es auch LeChucks Revenge?
Ich schaue einfach mal, ich finde die einfachste Möglichkeit, wenn ich bei eBay gucke, nach den Packungen.
Ja, genau.
Dann kann man das Monkey Island 2. So. Monkey Island 2.
Ich bin der Meinung, ich habe als
Revenge,
Logo habe ich auch immer nur Revenge im Kopf.
Ja, da steht auch LeChuck's Revenge, auch in der deutschen Version.
Verrückt.
Ja, und darunter steht ein Graphic Adventure von Ron Gilbert. Also Gilbert, auch das haben sie, Graphic Adventure haben sie im Englischen belassen auf der Packung.
Secret of Monkey Island hieß ja, glaube ich. Und dann ist Flucht von Monkey Island eher die Ausnahme.
Ja, stimmt. Wurde mir nicht klar, bis ich gerade Fluch von Monkey Island gesucht habe und nichts dazu gefunden habe.
Vielleicht dachten die dann im Deutschen, ach, da denken die Deutschen doch alle nur an die Tastaturtaste, lass das mal umbenennen.
Bei Fluch?
Nee, bei Escape.
Von Escape. Also, ohne Witz, das ist so möglich, wenn ich mir überdenke, wie so Sachen benannt
werden. Was soll denn Escape from Monkey?
Hä, das verstehe ich wirklich gar nicht. Muss was ein Scheißspiel. Escape drücken? Schön. Erzähl mal ein bisschen. Du bist, also wir beide lieben dieses Spiel
ja.
sehr, sehr doll, aber in meiner Wahrnehmung hast du es noch öfter durchgespielt als ich und bist dann noch mehr so ein Experte für.
Das hat ja nicht zwingend was mit irgendwie dann der Liebe zu dem Spiel zu tun, aber es, ich weiß, dass ich es sehr oft durchgespielt habe und dass ich durch die Rätsel immer ganz gut durchkomme. Natürlich wird es schwerer, je weiter ich im Spiel bin, irgendwann auf Blood Island bin oder so, da habe ich dann auch nicht mehr alles im Kopf.
Ich erinnere mich nur noch dran, es gibt irgendwann Tofu. Ich muss irgendwas Tofu. Mit Tofu irgendwann, ja, also ja, das ist wirklich alles an, das ich mich erinnere. Und das sind Vulkanen.
Laktoseintolerante. Das ist hervorragend. Mein Gott, was für gute Witze da drin sind und was für eine gute, also die Geschichte ist eigentlich gar nicht so großartig, weil es ja direkt so dieses Ding ist von wegen, okay, Elaine wird diesmal nicht entführt, sondern in Gold verwandelt und dann entführt und dann musst du sie zurückfahren und den Fluch brechen und so. Und Elaine wird damit quasi aus der gesamten Story rausgenommen.
Stimmt, ja.
Und das erste Spiel, Secret of Monkey Island, lässt ja Elaine auch von LeChuck entführen. Aber das benutzt es ja, um die Story, um dieses Klischee am Ende zu untergraben, weil Elaine ist schon längst befreit und hat alles in der Hand, bis du dann
richtig,
dazwischen kommst und es quasi eher verkomplizierst. Und das finde ich super.
Ja.
Und Monkey Island 3 ist da in der Hinsicht eher ein Rückschritt, was diese Gesamtgeschichte angeht. Wenn man das aber ausklammert, dann ist dieser ganze Aufbau trotzdem wieder super. Und ne, die Kerngeschichte, dieses große Ding, da muss es nicht wirklich spannend werden oder so. Es ist halt ein bisschen feige, wie es rausgeht aus Monkey Island 2, indem es das so ein bisschen wegwischt. Ne, so dieses, Big Whoop, lassen wir jetzt mal so ein bisschen sein. Beziehungsweise interpretieren es mal anders. Und trotzdem hatte ich so viel Spaß damit, weil mir dieser ganze Look, der Soundtrack und auch die Gagdichte und wie gut die Gags auch sind, wie das alles gelandet ist und auch in der deutschen Version, wie das alles gelandet ist und so tolle Sprecher hatte, die wirklich mit Akzenten teilweise gesprochen haben, auf eine Art und Weise, die nicht Baldur's Gate-mäßig nicht reingepasst hat, wo die Leute dann anfangen zu sächseln oder so oder bayerisch zu sprechen, sondern wirklich, wo dann halt Haggis McMutton halt so ein bisschen so einen nordischen Akzent bekommt und Stamm Weitwurf mit ihr spielt. Und das macht dann Spaß, finde ich. Und das finde ich hervorragend.
Ich hatte das wieder ein Spiel, was ich mit auf dem Computer meiner Tante Formulierung in Verbindung bringen muss, habe ich auch schon mal erwähnt. Und bei mir war es halt so, diese ganze Big Whoop-Sache, ich hatte dieses Spiel ja nie durchgespielt, die anderen beiden davor. Ich habe sie ja gespielt und ich erinnere mich auch noch, wie ich auf diesem Schreibtischstuhl saß mit diesen Kopierschutz-Drehsachen und versucht habe, das zu verstehen. Aber nie durchgespielt. Deswegen war das für mich ein großes Rätsel, wieso er in diesem Jahrmarkt, wie heißt das Auto?
Wie nennt man das? Autoscooter.
Sagt man Autoscooter dazu? Ja. In diesem Autoscooterwagen sitzt und durchs Wasser treibt und halt irgendeinen Monolog hält über irgendwas namens Big Whoop. Und ich hatte gar keinen Kontext oder Ahnung davon, wovon er da redet.
Es gibt ja auch wieder einen Jahrmarkt in Monkey Island 3 dann am Ende.
Aber das ist auch, da kann ich mich tatsächlich nicht mehr dran erinnern, weil so viel der Spielzeit ich wirklich in der ersten Spielhälfte verbracht habe. Ich habe dieses Spiel durchgespielt, das weiß ich, aber halt nur einmal. Und was ich ständig gemacht habe, ist den Anfang zu spielen. Ich erinnere mich noch an dieses ganz Anfang, das Schiff natürlich, wo man Murray dann trifft, sehr, sehr gut. Ich erinnere mich an diese gesamte erste Stadt mit Los Pollo. Wie heißt das? Los Pollo?
Puerto Pollo.
Puerto Pollo. Daran erinnere ich mich noch sehr gut. Ich erinnere mich sehr gut.
Einfach nur Hühnerhafen heißt?
Das würde Sinn ergeben. Ich erinnere mich sehr gut an die Haut, die ich dem einen Charakter am Strand abziehe.
Placido Domingo.
An den Baumstammweitwurf, an den Friseur. Da erinnere ich mich alles konkret dran. Und dieses Spiel war gemeinsam mit Unendliche Geschichte so dafür verantwortlich, dass ich diese Angst vor dem kleinen Bach hatte, der hinter meiner Wohnung, hinter meinem Haus durchfloss, weil ich dachte, ich versinke drin und sterbe, weil auch in Monkey Island 3 gibt es eine Szene, wo man in Treibsand feststeckt, wenn ich mich erinnere, und mit irgendeiner Schlange interagieren muss oder sowas. Und in meinem Kopf war das einfach die tödlichste Bedrohung, wenn ich da hinten lang gelaufen bin, wenn ich da reinfalle, ich sterbe.
Indiana Jones Gag. Mhm. Also Puerto Pollo ist bei mir, glaube ich, auch so mit das Erste, an das ich immer denke, weil man ja auch durchaus ein bisschen Zeit dort verbringt und diverse Rätsel machen muss. Auch, ne, man muss ja selbst teeren und federn, um zu El Pollo Diablo zu werden. Und woran ich aber dann auch denken muss, ist sehr viel das Beleidigungsfechten, dass er hier zurückkehrt, auf eine, finde ich, schöne Art, weil sie da gesagt haben, okay, wir nehmen dieses alte Element und wir frischen es auf, indem es sich jetzt reimt, was es ja vorher nicht getan hat. Und das ist hervorragend, da sind richtig schöne Sprüche entstanden. Und Bonus der englischen Version, da gibt es halt einen ganzen Song. Du hast ja wirklich einen Song, dieses A Pirate I Was Meant to Be. Das gibt's ja in der deutschen Version nicht, also in gar keiner übersetzten Version, weil sie das in keiner Version gesagt haben, wir machen doch jetzt keinen Song.
Also das muss aber, weil das kenne ich jetzt auch nicht, was heißt das? Also wenn im Englischen gesungen wird, was machen sie dann in der deutschen Version in dem Punkt?
Nichts, es wird geskippt. Es ist ja nicht plot-relevant allzu sehr, weil im Wesentlichen ist es so, dass du, wenn du die Leute von der Barbierküste und dein Schiff und alles zusammen hast, dann fängst du ja eigentlich an zu segeln. Mhm. Und in der englischen Version weigern sie sich erst so ein bisschen und du diskutierst dann und dann brechen sie in einen Song und reimen immer etwas auf deine Beschwerden.
Okay.
Also du sagst ihnen was, du beschwerst dich und dann reimen sie einen Song draus und machen ihren A Pirate I Was Meant to Be und dann kannst du wieder eine nächste Dialogzeile auswählen, bis halt alle aufgebraucht sind und dann geht's quasi weiter im Text. Und in allen anderen Versionen wird das geskippt.
Ach krass, einfach rausgeschnitten. Ja. Das ist aber interessant, das habe ich auch gar nicht gewusst, weil ich englische Version halt nie gespielt habe oder sonst was.
Ist auch richtig catchy, sind auch schöne Textzeilen da drin.
Bei diesem Spiel bin ich richtig hinterhergerissen, weil ich könnte es, glaube ich, nicht übers Herz bringen, die auf Deutsch, auf was anderes als auf Deutsch zu spielen, weil die so nostalgisch für mich sind. Aber sowas motiviert einen natürlich dann schon sehr dazu, den auf Englisch zu spielen. Und natürlich einfach der Wille, ich weiß halt, dass in den ersten beiden Teilen dann halt Ron Gilbert und Tim Schafer daran geschrieben haben und ich will den eigentlich schon in ihrem Originalwitz, es sind ja auch viele Wortwitze dabei, da irgendeine andere Stimme draus zu hören, klingt falsch für mich.
Die ersten beiden hatten ja ursprünglich keine Stimmen, haben dann in den Special Editions Stimmen bekommen, aber da ja nur die englische.
Genau.
Also da hast kann man ja nur Dominic Amato, der halt auch super ist als Guybrush und die englischen Stimmen finde ich hervorragend, aber da ist es eine der wenigen, wo ich auch im Nachhinein noch wunderbar das auf Deutsch spielen kann. Ich spiele ja jetzt gerade Escape from Monkey Island im Stream, habe da festgestellt, dass die Übersetzung an manchen Stellen doch schon etwas holprig ist, wo Sachen nicht mehr wirklich zusammenpassen, also bestimmte quasi Floskeln im Englischen direkt übersetzt wurden und dann ergeben sie keinen Sinn mehr im Kontext des Gespräches. Und das ist ein bisschen schwach, aber die Qualität der Sprecher, die da ausgewählt wurde und der Sprecherinnen, die ist hervorragend. Mhm. Also wirklich auch wieder sehr so mit einem eigenen, immer mit so einem eigenen kleinen Flair gesprochen. Bei Escape ist aber auch eigenartig, wie ruppig das Spiel ist. Also wie die sagen ja Piratenschlampe und sowas.
Oh, wirklich? Also wirklich,
wo du so denkst, huch, da war hier ein Dragon Ball Z-Autor dran oder was?
Meine Güte, Disney. sehr schön, Tom.
Disney hatte damals noch nichts damit zu tun.
Stimmt natürlich nicht. Das war unsere kleine Top-10-Liste in deinem Fall. Bei mir war es dann eine Top-6-Liste. Ja,
warte, ich finde dir noch ein Spiel.
Ich
finde dir noch ein Spiel.
Ja.
Hast du Worms 2 gespielt?
Ich habe Worms gespielt. Ein Worms. Ich kann mal nichts mehr genau sagen, was
das
war.
Dann würde das doch trotzdem gelten.
Ja, ich habe überlegt, ob ich Worms 2 mit reinnehme.
Was mich gewundert hat, weil ich bin der Meinung, das war bei dir eins der prägenden Spiele.
Oh, was habe ich vergessen?
Harvest Moon.
Das hatte ich schon in der 98er-Liste. Das habe ich nachgeguckt extra.
Ach so, okay.
Genau, das kam wohl bei uns erst 98 raus, aber auf jeden Fall hatte ich im Cast 98 Harvest Moon auch aufgelistet.
Und Crash Bandicoot 2?
Das ist auch so ein Spiel, da 1 und 2 ist für mich das gleiche Game quasi, deswegen fällt es mir da schwer, zu sagen, deswegen habe ich dieses Spiel gespielt. Okay. Aber ja, wir können, also ich kann einfach Worms 2 da reinsetzen, da fühle ich mich am ehesten okay mit.
Symphony of the Night waren wir ja beide nicht so.
Nee, drin.
Das
nicht wirklich.
Das ist eins der Dinger, die
da werden Leute fehlen. Wütend sein.
Diablo und 1 enttäuscht ist von uns. Bei mir nicht drin, weil ich halt wirklich erst so richtig mit Diablo 2 eingestiegen bin. Ich habe Diablo gespielt. 1 tatsächlich nie durchgespielt. Mhm. Und natürlich, was bei uns beiden fehlt, ist Klonoa Door to Phantom Isle.
Ja, ja.
Das habe ich zwar gespielt, mal im Stream, aber nicht durch. Sonst hätte ich sie bestimmt reingenommen. Weil das, was ich gespielt habe, war wirklich gut. Und Final Fantasy Tactics fehlt zum Beispiel auch.
Aber es ist gut, dass du nochmal Klonoa erwähnt hast für
Muffin.
Das gute Gefühl unserer Community.
Und Dungeon Keeper haben wir beide. Also ja. Dungeon Keeper ist auch eine Reihe, die ist komplett an mir vorbeigegangen.
Genau.
Meine größte Berührung mit Dungeon Keeper ist, dass er im Intro von Theme Hospital drin ist.
Oh, Tatsache. Ich hatte ihn bestimmt auch mal irgendwo gesehen bei einem dieser anderen, also weil das war ja ein Bullfrog-Ding einfach und ich habe mehrere Bullfrog-Spiele gespielt.
Ja, ja, ja.
Müsste ich eigentlich bestimmt mal irgendwo erlebt haben.
Oder Wave Race 64.
Du hattest auch Final Fantasy 7, 98, weil du so auf dem PC gespielt hattest.
Genau, das hatte ich
98. Falls ihr das hier vermisst habt. Dann gehen wir
die PC-Version genommen.
Dann gehen wir nochmal die Listen durch. Meine Liste von Platz 10 zu Platz 1 war Oddworld Apes Odyssey, Quake 2, Worm. Nee, nicht Platz 10, sondern Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Von 8 bis Platz 1. Oddworld Apes Odyssey, Quake 2, Worms 2, GTA, Mario Kart 64, Abenteuer auf der Lego-Insel, Age of Empires und Fluch von Monkey Island, beziehungsweise Curse of Monkey Island.
Auf der Lego-Insel ist auch so ein langer Spieleteam. bei mir ist Need for Speed 2, Monster Rancher, Blade Runner, Oddworld Apes Odyssey, Tomb Raider 2, Theme Hospital, Soul Blade, Lilith Wars, Super Mario 64 und Curse of Monkey Island.
Und wir bedanken uns wie immer bei allen, euch allen, die uns jeden Monat unterstützen mit eurem hart verdienten Geld.
Ich habe so Lust, nochmal Curse of Monkey Island zu spielen. Ich spiele gerade mit meiner Freundin Monkey Island 2. Also sie
spielt, du bist ja wirklich komplett drin gerade.
Ja, sie spielt und ich gucke halt ab und zu und versuche zu helfen und bin erstaunt, wie schwer einfach Monkey Island 2 ist, wirklich an vielen Stellen. Aber Monkey Island 1 haben wir schon durch und im Stream spiele ich Monkey Island 4. Also bis Return will ich sie zumindest alle nochmal gespielt
haben. Muss er dann nicht zweimal Monkey Island 4 spielen, wenn deine Freundin angekommen ist?
Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, man kann Monkey Island 4 skippen.
Na gut, na gut.
Beziehungsweise ich sag ihr, guck mal in Stream.
Ihr werft dann einfach den Stream an und guckt den dann gemeinsam. Oh Gott. Das ist doch super. Das könnt ihr aufnehmen, eine Reaction dazu aufnehmen. Just saying, monetize it. Monetize your girlfriend. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Nächstes Mal, also viel weiter in die Zukunft konnten wir eigentlich nicht mehr. Also wer weiß, wenn wir nächstes Mal
das sollten wir vielleicht mal sagen. Weil wenn wir jetzt noch mal in die Zukunft gehen, dann sind wir bei der GOTY-Liste, die wir schon mal für Hooked hatten.
Genau.
Was auch wieder vielleicht interessant ist, weil sich Meinungen geändert
haben. Falls sich was verändert hat,
Falls sich was verändert hat, müssen wir quasi vorher mal gucken. Mhm. Aber wenn wir noch weiter zurückgehen, dann werden die Listen quasi immer kürzer.
Genau.
Weil 96 gibt es zwar immer noch richtige Highlights, aber halt einfach nicht mehr so viele.
Und wir waren halt kleiner und haben weniger umfassend alles gespielt.
Und es gab ja auch einfach weniger Spiele. Also man muss ja auch dazu sagen, das Volumen war ja auch viel kleiner.
Obwohl, also 97 hat schon echt eine Menge. Also, aber trotzdem natürlich das Volumen der insgesamt Spiele
weniger. Genau, ja. Aber da könnt ihr auch gerne mal Feedback dalassen, ob euch das stören würde, wenn es jetzt auch mal nur 5 Spiele wären und ein kürzerer Podcast oder sowas. Weil ich wäre zumindest noch interessiert dran, aber es wird natürlich schwerer. Ja. Ich glaube, ich will halt nicht, dass die Podcasts dadurch irgendwie uninteressant werden oder sonst irgendwie.
Ja, exakt. Und ich entschuldige mich nochmal für mein Dark Forces Fauxpas. Mir war einfach nicht.
Ich hatte doch auch mal sowas in einem der Podcasts, wo ich auch so dachte, hier, und dann hatten wir das irgendwie schon mal oder sowas.
Vielen Dank an euch für den Support und euch noch einen wunderschönen guten Tag.
Genau. Und liebe Grüße an Notalda, der hier zwischendrin zu Besuch war. Und auch für den berechtigten Call-Out, weil er dann direkt gepasst
hat zu dem, was wir hatten erzählt, dass wir on topic aufnehmen und so, haha, wieder Sachen, die nicht reinpassen. Und ich so, natürlich nicht.
Jahr
dieses Mal haben wir ja gegoogelt.
Das fand ich einfach nur sehr
gut. Dang it.
Tschüssi. Tschüss.